Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen. Wir machen gerade einen Versuch, auf eins der beiden Mikrofone zu verzichten. Hoffentlich kommt dann auch wirklich der Sound für den Podcast an, werden wir dann sehen. Das Thema ist Film- und Videotechnik und digitale Videobearbeitung und das sind insgesamt drei Einheiten. Die ersten beiden mache ich, die dritte wird ein Gastvortrag sein. Und die Stelle, an der wir stehen, ist hier. Das heißt, ich habe bis jetzt erzählt ganz generell was über TV- und Videotechnik mit schon besonderer Betonung der digitalen Seite. Dann ein bisschen was, ein paar Ideen, auf was man achtet, wenn man Videomaterial produziert und was so ein paar Gestaltungsideen sind. Und dann eine ganz, ganz oberflächliche Einführung in den Videoschnitt, bewusst oberflächlich gehalten, weil Sie das ja jetzt in der Praxis tatsächlich ausprobieren. Im Prinzip ist das auch so im Wesentlichen das, was Sie brauchen, um jetzt einen Praktiker, die jetzt schon loslegen, dort gut voranzukommen. Aber es gibt natürlich eine Reihe von anderen Themen. Eins hätte man eigentlich voranstellen können, nämlich ganz klassische Filmtechnik, so ein bisschen was über die Geschichte. Das habe ich jetzt nach hinten gestellt, damit Sie eben schnell an das Material kommen, was im Praktikum gebraucht wird, die Synchronisation da stimmt. Und auch ein Thema, das ein bisschen allgemeiner ist, nämlich die Speicherung und Übertragung von Videodaten. Die beiden kommen also heute dran. Und ich werde das Thema Speicherung und Übertragung von Daten ein bisschen allgemeiner nehmen als nur Video. Weil Video ist halt nun mal die Datensorte, bei der die größten Datenmengen anfallen. Das merkt man sehr schnell, wenn man sich überlegt, woran liegt es, dass meine Festplatte voll ist. Das ist in den allermeisten Fällen sind es ganz viele Videos. Und damit ist es sozusagen ein guter Anlass, mal allgemein über Speichermedien zu reden. Und ich rede zunächst mal ein bisschen generell über Speichermedien, dann spezifisch über Videoformate. Ja, wenn man so in die Geschichte zurückgeht, ich möchte nicht zu viel Zeit damit verschwenden, aber das geht immerhin auf 1800 ungefähr zurück, dass man angefangen hat, Daten zu speichern. Und zwar ist da der Herr Jacquard zu nennen, der Webmaschinen gebaut hat. Jetzt werden wir gleich Web lesen, aber Webmaschinen, mit denen man Muster im Stoff weben kann. Und weil da so regelmäßige Wiederholungen vorkommen, hat man die Maschinen gesteuert durch Metallplatten, die gestanzte Löcher haben. Und das hat sich eine ganze Zeit lang gehalten, dass man Löcher in Medien benutzt, in harten Gegenständen benutzt, um was zu speichern. Lochkarten sind da insbesondere zu nennen. Also als ich es programmieren gelernt habe an der TU, haben wir auch noch mit Lochkarten programmiert. Also Pappkarten, in die Löcher gestanzt werden. Lochbänder gab es auch. Letztlich werden Löcher auch heute noch zur Speicherung benutzt. Wenn man genau hinschaut, ist es immer noch so, dass bei der CD oder der DVD oder auch der Blu-ray im Prinzip nicht gerade Löcher, aber Unebenheiten sozusagen in der Oberfläche gemacht werden, um die Daten zu speichern. Deswegen sind die Daten auch so schön haltbar. Eine ganz neue Welle kam natürlich mit der elektrischen Speicherung, also Magnetbänder in den 50er Jahren. Da war es noch gar nicht ganz klar, welche Medien sich durchsetzen. Es gab natürlich Bänder, es gab Magnettrommeln und Magnetscheiben. Trommelspeicher hat sich nicht durchgesetzt, ist aber bei uns zum Beispiel in München intensiv erforscht worden. Dann konnte man die Magnetscheiben rausnehmen, das waren die berühmten Floppy Disks. Und da ist aber immer wieder weiter dran gearbeitet worden, zum Beispiel die hochdichte Magnetspeicherung, die sie nach dem Bernoulli-Prinzip, die man in ZIP-Disketten zum Beispiel hatte, die magneto-optische Speicherung. Und dann kann man noch eine weitere Welle sozusagen erkennen, nämlich die Bedeutung der optischen Speichermedien, also Compact Discs seit 1982 und alle davon abgeleiteten Medien. Da habe ich noch ein eigenes Kapitel, das werden wir unter der Überschrift Audio ein bisschen anhängen, das nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Und seit 1994 ungefähr, muss man das natürlich beachten, was ich jetzt in der letzten Vorlesung schon erzählt habe, dass Halbleiterspeicher, die eine gewisse Permanenz haben, nicht flüchtige Halbleiterspeicher wie Flash Memory, eine zunehmende Bedeutung haben. Ich werde das auch gleich noch mal im Vergleich ein bisschen darstellen. Ja, die Magnetbänder, die treten natürlich insbesondere bei Videoaufzeichnungen immer noch ziemlich prominent auf, werden aber auch ganz allgemein für Datenaufzeichnungen benutzt und natürlich auch für Audioaufzeichnungen. Das ist also sehr universell. Also Kunststoffstreifen, auf denen magnetisierbares, ferromagnetisches Material ist. Und wie gesagt, es gibt nur sequentiellen Zugriff. So ein richtiges Computerbandlaufwerk gibt es von IBM schon seit 1953. Was da interessant ist, sind diese tiefen Säulen, die man sieht, in denen Unterdruck erzeugt wird, wenn das Magnetband sozusagen unten reingesaugt wird und damit so eine Art Start-Stopp-Puffer entsteht, dass das also beim Anfahren von den doch sehr hohen Geschwindigkeiten, die die Bänder erreichen, nicht reißt. Und da ist auch diese Bandbreite 0,5 Zoll bei diesen Geräten festgelegt worden. Magnetscheiben kommt auch gleich ein bisschen was über die Geschichte, die gibt es natürlich immer im Vergleich und von Anfang an eigentlich hat man sich so ein bisschen gefragt, wie die beiden Speichermedien zueinander stehen. Am Anfang war es irgendwie offensichtlich. Magnetbänder sind Massenspeicher, die man archiviert, auf die man nur selten zugreift und sind vor allem wesentlich preisgünstiger als Festplatten. Es ist auch heute noch so, dass im Leibniz-Rechenzentrum draußen zum Beispiel eine ganze Etage mit Bandrobotern ist, die den Backup mit Magnetbändern machen. Allerdings ist es so, dass die Festplatten schrittweise mit den Magnetbändern aufgeholt haben und man inzwischen so ein bisschen ins Sinnieren kommt, ob welche Rolle die Magnetbänder langfristig denn überhaupt haben. Ein Trend, den man ganz deutlich sieht bei den Magnetbändern, ist, dass immer mehr komprimiert gespeichert wird, um die Kapazität gut auszunutzen. Gerade wenn man eben bloß Archive erzeugt, kann man sich den zusätzlichen Aufwand fürs Komprimieren natürlich auch den Zeitaufwand durchaus leisten. Wenn man Magnetbänder anschaut, und jetzt zunächst mit Datenmagnetbänder, aber das gilt eigentlich für alle, dann ist immer die Frage, wie wird darauf geschrieben? Ein Linearverfahren bedeutet, dass die Schreibrichtung in der gleichen Richtung geht wie die Laufrichtung des Bands. Das ist hier also ganz schön eigentlich zu erkennen. Und man sieht auch, dass es durchaus mehrere Spuren geben kann, die üblicherweise dann, gerade bei einem Datenband, im Serpentinenverfahren draufgeschrieben werden. Aber im Prinzip ist das bei einer guten alten Audiokompaktkassette auch nicht so viel anders. Das heißt, man geht zum Ende des Bands und dann dreht man die Laufrichtung um und schreibt in der Gegenrichtung. Und da können viele Spuren nebeneinander liegen. Das sind das sogenannte Linearverfahren. Da kann man noch weiter unterscheiden in Magnetbänder, die in Cartridges sind und aus der Cartridge rausgezogen werden. Und Magnetbänder, bei denen die Cartridge sozusagen geschlossen bleibt und der Kopf, Lesekopf in die Cartridge reinfährt, wie es zum Beispiel jeder von den Kompaktkassetten, Audiokompaktkassetten kennt. Wenn man das so ein bisschen anschaut, die bekannteste Datenkassette sozusagen, weil es die Quarter-Inch-Cartridge von 3M, das es in den 70er Jahren gibt, an der ist immer wieder weiterentwickelt worden, aber da hängt man bei 40 GB Kapazität pro Band, was heutzutage eben nicht mehr so furchtbar viel ist. Und man sieht schon, das hat sich eigentlich ziemlich erledigt. Was der Bereich ist, an dem immer noch weiterentwickelt wird, sind lineare Bänder. Da gibt es inzwischen eine große Industrieallianz, Linear Tape Open von IBM, HP und Quantum. Und der aktuelle Standard Ultrium 5 hat immerhin 1500, also 1,5 Terabyte auf einem Band, ganz nennenswert. Und es gibt so eine Roadmap, wo man alle 2 Jahre eine neue Generation entwickeln will. Die ist derzeit bis 12,8 Terabyte pro Band hochgerechnet, wobei man natürlich sagen muss, alle 2 Jahre, das dauert also noch ein bisschen, bis das kommt. Also momentan wirklich kaufen kann man Bänder, auf die ungefähr 1,5 Terabyte draufgehen. Eine andere, ganz andere Methode ist der sogenannte Helical Scan, Diagonalaufzeichnung, wo das Band schräg sozusagen zum Schreiblesekopf läuft, oder vielleicht ist es besser zu sagen, der Schreiblesekopf ist schräg gesetzt und es ist auch nicht ein Kopf nur, sondern es sind mehrere und immer wenn sich der dreht, dann muss genau sozusagen ein Kopf so eine Schrägspur auf das Band zeichnen. In dem Moment, wo der eine Kopf das Band oben verlässt, muss der nächste Kopf auf dieser Kopftrommel von unten drankommen und die nächste Schrägspur zeichnen. Also diese Idee sozusagen mit einer rotierenden Kopftrommel mit mehreren Köpfen aufzuzeichnen, ist eine komplette Alternative dazu, dass man das Band wie dort oben eben parallel sozusagen mit mehr Spuren ausnutzt. Das hat den Vorteil natürlich, dass wir eine relativ niedrige Bandgeschwindigkeit plus brauchen. Die Bänder da oben, die muss man relativ stark beschleunigen, um große Datenmengen, große Durchsatzraten zu haben. Bei denen kann man mit einer relativ niedrigen Geschwindigkeit, mit der sich das Band tatsächlich dreht, mit der mechanisch weiterbewegt wird, eine relativ hohe Datendurchsatzrate erzeugen. Diese Standards werden wir gleich wieder treffen, die sind die, die man am häufigsten im Videobereich trifft, auch der ganz klassische VHS-Heimvideorekorder. Wenn Sie da mal reinschauen, dann sehen Sie auch so eine schräg gestellte Trommel mit verschiedenen Köpfen. Das ist auch im Datenbereich eingesetzt worden, seit 85 sowas. Exabyte, die haben auch relativ große Bänder inzwischen, gibt es auch einen aktuellen Standard, 320 GB geht da auf ein Band. Und es gibt einen anderen Standard, der 500 Gigabyte erreicht. Aber da hat man auch das Gefühl, dass seit so ungefähr 2005 das im Datenbereich nicht mehr so intensiv weiterentwickelt wird. Das Konkurrenzprodukt, um Daten abzuspeichern, sagen wir, das erste Konkurrenzprodukt, das im Einfeld sind magnetischen Festplatten, die auch auf Zeiten vor 1900 zurückgehen, wo man zunächst mal magnetisierten Draht benutzt hat als Speicher und dann statt eben einen langen Draht zu nehmen, den sozusagen sich aufgerollt vorgestellt hat und irgendwann auf die Idee kam, eine Oberfläche zu nehmen, eine Scheibe oder auch die Außenfläche von einem Zylinder. Die Außenfläche von einem Zylinder, das waren die Trommelspeicher, das sind in München in dieser PERM-programmgesteuerten elektronischen Rechneranlage München, im ersten Computer, der an der TU hier, Großrechner, der an der TU gebaut wurde, eingesetzt worden. Also man sieht, dass man da durchaus zeitgleich eigentlich mit dem war, was in den USA gemacht worden ist. IBM hat im 56 die erste Festplatte richtig vorgestellt. Das ist ganz interessant, sich das heute anzuschauen. Das Ding hatte 5 Megabyte, vor allem waren es alles Giga und Terabyte, das waren 5 Megabyte Kapazität und dazu brauchte man 50 übereinander gestapelte Scheiben mit jeweils 60 cm Durchmesser, also doppelt so groß wie eine Langspielplatte. Das war also so ein richtig schweres Ding, wie so ein großer Eimer oder so mit dem Griff oben dran, den man da in die Geräte auch einsetzen konnte. Also man sieht schon, dass sich die Flächendichte massiv erhöht hat. Hier sind ein paar Zahlen, wo man sozusagen in Bit pro Quadratinch sieht, wie dramatisch das ist. Also von 2 Kilobit pro Quadratinch, die diese Platte hatte, bis von 2010 500 Gigabit pro Quadratinch. Da ist es auch so, dass man inzwischen durch die laufende Steigerung der Feinheit sozusagen der Aufnahme, dass wir immer mehr Bits sozusagen pro Flächeneinheit unterbringen wollen, in Schwierigkeiten kommen mit dieser Längsaufzeichnung. Das ist schon eine ganze Zeit so. Wenn ich eine magnetische Platte habe, die sich dreht, und da, man hat es ja vorher gesehen, da gibt es einen Schreiblesekopf, der darüber mechanisch rein und raus gefahren wird und eine Spur nach der anderen schreibt, das ist die Schreibleseeinheit, dann ist es natürlich so, dass zunächst mal die Grundidee ist, wir haben eine Rotationsrichtung, die gibt uns diese Spur vor, und eine Aufzeichnung hat sozusagen eine gewisse Zeit, in der dieser Kopf eben schreibt, versucht die Oberfläche zu magnetisieren, und damit ist es sozusagen ein gewisser Abschnitt auf diesem Kreis entlang der Rotationsrichtung, der Länge nach sozusagen. Das ist longitudinales Aufzeichnen. Das ist sehr schön und funktioniert und hat ganz lange auch gereicht, bis wir das Problem hatten, dass wir so hohe Speicherdichten haben, dass diese magnetischen Einheiten, die Körner, die man wirklich im magnetischen Material hat, so klein sind, dass man mit der Physik in Probleme kommt. Dass nämlich einfach die Brownsche Bewegung, die Temperaturschwankungen, die Magnetisierung wieder rückgängig machen. Das heißt, da gibt es ein physikalisches Limit. Das ist tatsächlich erreicht. Man könnte die Festplatten, die man heutzutage kauft, mit Longitudinalaufzeichnung gar nicht mehr bauen. Deswegen sind die modernen, hochdichten Platten mit Perpendicular Recording gemacht. Das heißt, es sind senkrechte Magnetmomente. Das Prinzip ist hier so ein bisschen angedeutet, dass die Magnetisierung einen kleinen Bereich nur sozusagen auf der Oberfläche hat, aber so stark ist, dass sie in die Tiefe geht, dass die Speicherschicht eben eine gewisse Dicke hat und man sozusagen den magnetisierbaren Bereich nach unten sozusagen in die Oberfläche rein vergrößert. Das macht bestimmte Dinge komplizierter. Sie brauchen eine Kombination aus einem schmalen Schreibkopf und einem großen, breiten, sogenannten Joch, über den dann geschlossenes Magnetfeld erzeugt werden kann. Sie brauchen unten im Träger noch eine Zusatzschicht, die auch magnetisch ist, damit ein Rückfluss entsteht. Das muss so breit sein, dass sich hier das Magnetfeld so verstreut, dass es hier nicht ummagnetisiert, und das ist hier so dünn sein, dass es so konzentriert, dass es an einer Stelle wirklich magnetisiert. Das ist alles nicht ganz so einfach, aber funktioniert und ist seit 2005 in ganz vielen Produkten für den Massenmarkt üblich. Wenn man jetzt 2011 mal einen Schnappschuss nimmt, und ich habe jetzt das auch über viele Jahre schon gemacht, immer wieder mal einfach die, was so auf dem Markt ist, die Bänder der höchsten oder die Speichermedien der höchsten Kapazität genommen und mal so ein bisschen die nebeneinander gestellt und auch so ein bisschen die Preise verglichen. In der Vergangenheit, können Sie auch in alten Versionen der Vorlesung nachschauen, gibt es immer wieder solche Folien, waren es Festplatten und Bänder. Jetzt habe ich erstmaligen Massenspeicher mit auf Halbleiterbasis, quasi einen großen Flashspeicher mit dazu genommen. Die größte Festplatte, die nach meinen Recherchen im Moment kaufen kann, zumindest eine sehr große, ist die 7K3000 von Hitachi. Die hat 3 Terabyte auf einer Platte. Es gibt immer noch welche, die mit mehreren Platten kombiniert arbeiten, aber eine einzige Platte scheint derzeit 3 Terabyte der Standard zu sein, den man erreichen kann. Und das LTO5-Band hat 1,5 Terabyte. Da sieht man schon, dass die Bänder große Probleme haben, die Magnetbänder große Probleme haben, mit der Kapazität der Festplatten mitzuhalten. Allerdings wird es natürlich auch immer mehr werden. Also wie gesagt, bis 2016 muss man mit Bändern von 12 Terabyte Kapazität oder 13 rechnen. Außerdem kann man da auch 3 Terabyte draufschreiben, weil eine Kapazität zu erhöhen durch Kompression 1:2 ist kein so großes Problem. Was spannend ist, wirklich, ist, dass jetzt in den letzten Jahren diese Massenspeicher auf Flash-Basis sich dramatisch entwickelt haben. Also hier sind die 3 Geräte, das sind wirklich auch die, von denen die Rede ist. Das ist diese Hitachi-Festplatte, das ist die 1HP-LTO-Bandlaufwerk und das ist ein I.O. Drive Duo, heißt das Ding, ein moderner großer Flash-Speicher mit 1,25 Terabyte Kapazität. Also die sind gar nicht mehr so furchtbar weit weg, diese Halbleiterspeicher. Bei den Preisen ist es so, dass die Platte da oben 280 Euro kostet, wenn man ausrechnet pro Gigabyte 9 Cent. Bei dem Band kostet das pro Gigabyte nur 5 Cent, weil das Medium nur 80 Euro kostet. Das Magnetband, die teuren Bänder sind da auch schon ganz nennenswert. Dazu kommt aber natürlich, dass man das Laufwerk kaufen muss, was mehrere tausend Euro kostet. Also wenn man ganz viele Bänder beschreibt, wird das natürlich immer noch ein bisschen wirtschaftlicher, aber der Abstand ist jetzt nicht irgendwelche Größenordnungen, wie man das sieht, sondern eigentlich in der gleichen Größenordnung, physikalisch gesprochen. Die Halbleiterspeicher liegen allerdings in einer ganz anderen Größenordnung. Das sind also mehrere Größenordnungen teurer, da muss man mit 20 Euro pro Gigabyte rechnen. Transferrate ist vielleicht auch noch interessant. Die neuesten Generationen, hier Band und Platte, haben die gleichen Peripherieanschlüsse mit SAS, dort kommt man auf 6 Gigabit pro Sekunde Durchsatz. Beim Halbleiterspeicher, die arbeiten mit den hochentwickelten Versionen von PCI Express, kommt man in den gleichen Bereich oder sogar auch noch drüber, 16 Gigabit pro Sekunde. Also da ist der Unterschied eigentlich kaum mehr nennenswert und die werden auch wirklich bedient von den Speicherzugriffen. Also der Trend so generell ist, dass die Bänder vielleicht ein Auslaufmodell sein könnten, wenn man das so beobachtet. Allerdings habe ich das schon oft gesagt, so richtig verschwunden sind sie nicht. Die Festplatten als Massenspeicher sind sicher sehr interessant. Man wird zu Hause auch immer mehr irgendwie ein Backup über eine zweite Festplatte machen zum Beispiel. Da sieht man ja schon diesen Trend. Und die Halbleiterspeicher sind höchst spannend, was mit denen passiert. Insbesondere für mobile Geräte sind die natürlich für Massenspeicher sehr interessant, weil sie so robust sind. Da wird es aber nicht aufhören. Ja. Ich habe jetzt bloß ein paar Sachen kurz erwähnt hier und auch ein paar Links angegeben, wo man noch was nachlesen kann, wo man sagen kann, es wird noch einiges vermutlich passieren, von dem wir nur ganz grobe Ideen haben. Also zum Beispiel Kohlefaser-Nanoröhrchen, die ein ganz anderes physikalisches Speicher Medium haben, die schneller sein sollen als Halbleiterspeicher und genauso robust wie Flash Memory. Oder dass wir mit sogenannten Bit-Pattern Media arbeiten, dass man nicht sozusagen einfach bloß eine uniforme Fläche haben von dem magnetischen Material, sondern dass das in kleinen Punkten sozusagen angeordnet ist, die im Nanometer-Maßstab, sozusagen Nanometer-Größenordnung aufgebracht sind, was durch moderne Fertigungstechnologien möglich ist. Damit kriegt man nochmal deutlich erhöhte Speicherkapazitäten. Dass man die magnetische Aufzeichnung mit Hitze unterstützt, das gab es schon früher eigentlich, magneto-optische Geräte, wo man mit einem Laserstrahl an der Stelle, wo magnetisiert wird, zusätzlich aufheizt, was die Magnetisierung erleichtert. Oder auch, dass man mit wirklich momentan gehen wir in die Tiefe, dass wirklich die dritte Dimension sozusagen im Aufzeichnen noch viel stärker ausgenutzt wird und dort auch irgendwelche Interferenzeffekte zum Beispiel benutzt werden. Also es sind jetzt bloß ein paar Hinweise darauf, dass es jede Menge Ideen gibt, an denen Leute arbeiten und dass man nicht irgendwie so richtig absehen kann, wann denn jetzt die Entwicklung dieser magnetischen Speichertechnologien aufhören wird oder irgendwelche ähnlichen Nachfolger. Ja, das war jetzt ganz grob so Massenspeicher für irgendwelche digitalen Daten. Jetzt interessiert uns natürlich besonders, wenn wir in der Abteilung Video sind, wie schaut denn die Speicherung von Video aus? Und da gibt es natürlich zuerst mal analoge Aufzeichnung und dann die digitale. Und die digitale Aufzeichnung ist sehr ähnlich zu dem, was wir gerade allgemein für Speichermedien hatten. MATS-UP kennt man ja aus dem Fernsehen. Viele wissen gar nicht, was das MATS heißt. Das heißt magnetische Bildaufzeichnung, also magnetische Aufzeichnung. Das heißt, es ist einfach ein kurzer Clip, der vom Band eingespielt wird. Das hat deswegen in den Studios eben so eine besondere Bedeutung, weil da hinten ein Bandgerät ist und einer, der das Bandgerät bedient, der drückt quasi auf den Schalter und lässt das Band einspielen. Natürlich geht das halt alles deutlich automatisierter und digital, aber daher kommt sozusagen die Idee und das macht man ja schon sehr lange. Also die Geräte, die MATS-Einspielgeräte gibt es schon sehr, sehr lang im Fernsehen. Das Grundproblem, wenn man jetzt ein Magnetband hat, auf das ich Video aufzeichnen will, ist natürlich wieder mal die Bandbreite. Ich habe bei Videosignal eine Bandbreite von 10 Hertz bis 5 Megahertz. Bei Audio wissen Sie von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, also da sind wir viel, 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 viel größer. Das heißt, es ist relativ schwierig, das einfach so durch Amplitudenmodulation zum Beispiel aufzuzeichnen, wie man das bei Audio macht. Was man macht, ist, dass man einen Träger, einen Zwischenfrequenzträger, eine relativ hohen Frequenz nimmt und auf den es mit Frequenzmodulation drauf tut. Das ist jetzt in der analogen Technologie. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, was der Unterschied ist, und das war in digitalen Medien. Also Amplitudenmodulation heißt, das sind ein Signal fester Frequenz, haben eine Sinusschwingung zum Beispiel und dort den Ausschlag sozusagen reduzieren und erhöhen, um das Signal drauf zu prägen. Frequenzmodulation heißt, dass sie eine mittlere Frequenz haben, lassen den Ausschlag gleich, aber sie verändern die Frequenz nach oben und unten. Also sprich, die wird höher oder tiefer, diese Frequenz sozusagen, wenn man es als Ton sich vorstellt, schwankt um eine Mittelfrequenz rum. Wie also zum Beispiel unser UKW-Rundfunk, der ist auch Frequenzmodulation. Da steht da immer FM auf dem Radio. Ja, das ist also das Erste, was man schon mal macht. Das führt aber immer noch dazu, dass man extrem schnelle Bänder bräuchte. Weil wenn man das ausrechnet, dann müsste 40 Meter pro Sekunde da durchgeschossen werden für ein Fernsehsignal. Das heißt, wir müssten für einen Spielfilm 216 Kilometer Band spendieren, was zu viel ist. Deswegen hat man eben diese Idee mit den rotierenden Schreib-Leseköpfen schon im analogen Bereich für die magnetische Bildbandaufzeichnung entwickelt. Das ist also was, das es sehr, sehr lang gibt und es kommt auch daher. Also es ist so, dass die Datenspeichergeräte, die ich vorher erwähnt habe, die mit rotierenden Schreib-Leseköpfen arbeiten, dass die eigentlich abgeleitet sind von dem, was man für Video entwickelt hat. Also das muss man sich so vorstellen, man hat ein Magnetband, auf dem, da gibt es ganz verschiedene Standards, mehr oder minder schräg, der Winkel ist natürlich eine Definitionssache, das Videosignal aufgezeichnet ist und es gibt dazu aber noch lineare Spuren, das Audio wird linear aufgezeichnet, es gibt eine Kontrollspur, die insbesondere den Anfang immer markiert, wann so eine neue schräge Bahn beginnt. Das merken Sie auch, dass Geräte sich, wenn sie mit so einem Verfahren, dass die am Anfang sich zuerst mal so kalibrieren, dass sie den Einstieg sozusagen der Köpfe an die richtige Stelle von dem Band suchen. Dafür ist diese Kontrollspur wichtig. Und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, Zeitcodes abzulegen, um Synchronisation mit eventuellen anderen Geräten zu realisieren. Und ich habe gesagt, es gibt schon lange. Das ist ein Foto von einem Gerät aus den 60er Jahren, 1967 von Ampex. Das ist ganz klar natürlich analoge Technik, das ist ein Videoaufzeichnungsgerät, das aber schon mit dieser Technik der rotierenden Köpfe arbeitet. Also das ist wirklich sehr, sehr lang da. Hatte eine ganze Tonne so ein Ding und war bestimmt auch ganz furchtbar teuer. Also wir sind da in der Zeitskala in den 60er Jahren, Quadruplex, dieses Verfahren. Und Sie sehen hier eine Zeitskala und diverse Videostandards hier aufgeführt. Ich will die nicht im Einzelnen durchgehen, werde aber ein paar wenige sozusagen betonen. Also das eine, was man einfach natürlich kennen sollte, ist dieser ganze Bereich der Heimvideostandards, die mit dem sogenannten Color Under funktionieren, wo ich Luminanz- und Chrominanzsignal in zwei getrennten Frequenzbereichen aufzeichne. Da war Betamax der Vorläufer und VHS hat das dann sozusagen letztlich auf dem Massenmarkt verbreitet. Ich habe gleich noch eine Folie auch zu VHS. Im professionellen Bereich hat man immer versucht, natürlich die Komponenten noch besser zu trennen, wie ich sie auch schon erklärt habe. Je mehr sie getrennte Komponentensignale haben, desto besser die Videoqualität. Und da ist eigentlich der Standard, von dem man mal was gehört haben sollte, Betacam von Sony. Also im professionellen Bereich ist es so, dass wirklich auch der Sony Betamax Standard sozusagen sich durchgesetzt hat in der professionellen Version. Das wird heute noch sehr, sehr intensiv genutzt, sind viele Kameras im Einsatz. Ich glaube, SP hinten dran ist sozusagen die aktuellere Version. Und solche Kameras können Sie heute noch kaufen, Betacam-SP-Kameras, wobei natürlich auch da diese analogen Kameras Schritt für Schritt weniger beliebt werden. Da hinten sehen Sie noch einen ganzen Bereich von Formaten, die mit D angehen, die 1, D2, D3, D5, über die ich gleich auch noch was sagen werde. Das D steht für digital. Was man sich übrigens ein bisschen wundert, ist, dass die 1, D2, D3, D5 gibt und vielleicht wird es auch irgendwann mal D6 geben. D4 wird es aber nie geben und D9 wahrscheinlich auch nicht. Was daran liegt, dass diese Standards, wie man den Firmennamen schon erkennt, Sony und so weiter, ganz stark in Japan entwickelt werden und die Japaner haben ein großes Problem mit der Zahl 4. Die ist aussprachemäßig, glaube ich, klingt die ganz ähnlich zu tot und hat ansonsten auch alle möglichen negativen Eigenschaften. Deswegen wird die 4 einfach bei den Standards nicht genutzt. Komisch, dass es bei MPEG 4 immerhin gibt, aber naja. Auf jeden Fall heißt es das in den Büchern immer. Ja, VHS haben vielleicht manche immer noch zu Hause stehen, inzwischen bei jungen Leuten vielleicht schon gar nicht mehr so. Video Home System hieß es, ist von auch einem japanischen Konzern entwickelt worden, Victor, Japanese Victor, mit Patenten, die von Sony gekauft wurden, frecherweise, und ist damit gegen das eigentlich von Sony entwickelte System Betamax angetreten für den ersten Heimvideorekorder-Standard. Das war so in den 70er, 80er Jahren ein richtiger erster großer Systemkampf in der Unterhaltungselektronik. Also ich habe das noch so ein bisschen mitbekommen, dass tatsächlich in den Läden dann eben die Betamax, die VHS und die Video 2000 Geräte nebeneinander standen. Also Video 2000 hatte eh kaum eine Chance. Betamax war eindeutig das beste System von denen und durchgesetzt hat sich eigentlich das schlechteste technisch, nämlich das VHS. Das arbeitet mit dem gleichen Bandmaterial wie professionelle Systeme, ein halbes Zoll, aber eine sehr langsame Bandgeschwindigkeit. Arbeitet, wie gesagt, mit Color Under, das heißt, Sie haben eine Spur, eine magnetische Spur, die aufgezeichnet wird für Luminanz und Chrominanz, und an verschiedenen Frequenzen auf dieser Spur aufmoduliert, ist eben das Farbsignal für Chrominanz und Luminanz. Die werden also schon getrennt, aber innerhalb eines Signals, das auf dem Magnetband aufgezeichnet ist. Man kann ja auch auf dem Magnetband zwei separate Spuren für Luminanz und Chrominanz zeichnen, was die besseren Standards tun. Man muss sich vorstellen, wie schlecht das ist, wenn man diese Zahlen da anschaut. Das sind 250 Linien. Ein guter Monitor kann problemlos 800 Linien aufzeichnen, das wissen wir. Das heißt, es ist wirklich vom System her schon eine sehr schwache Bildqualität. Deswegen gab es einmal das SVHS mit 400 Linien. Das Ganze ist auch immer wieder weiterentwickelt worden. Es gibt sogar digitale Varianten, aber hat inzwischen, spätestens seitdem es den DV-Standard gibt, eigentlich ausgedient, kann man sagen. Für uns ist natürlich vor allem interessant, was sind digitale Bandstandards? Und da habe ich schon erzählt von D1, D2, D3, D5. Ja, was ist das D1? Das gibt es schon seit 1985. Das ist sozusagen der wirklich hochwertige digitale Standard. Sie haben ein digitales Komponentensignal mit 8-Bit-Samples, beziehungsweise das D5 ist dann eine Variante davon, das allerneueste, wo man noch höher geht und 10-Bit-Samples nimmt. Sie haben keine Kompression praktisch. Sie haben nur ein minimales Chroma-Subsampling 422. Das D5 verzichtet sogar in einer Variante ganz auf Chroma-Subsampling, macht 444. Das heißt, wir haben also praktisch ein sehr hochwertiges digitales Komponentensignal, einfach digitalisiert eben abgetastet und in Komponenten aufgezeichnet. Das ist extrem gute Qualität, aber auch eine extrem hohe Datenrate, also die 227 Megabit pro Sekunde bei Standardfernsehbildern, Standardqualität. Es gab dann eine Zeit lang einen Versuch, digitale Kompositsignalaufzeichnung zu machen. Also das heißt, die Luminanz- und Chrominanzsignale in eins zusammenzumischen, wie man das bei dem berühmten gelben Videostecker hat, und das Gesamtprodukt dann zu digitalisieren. Das waren die D2- und D3-Formate. Das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, weil man irgendwie die bessere Qualität natürlich immer bevorzugt und man im digitalen Bereich relativ problemlos mit anderen Standards, die aber jetzt nicht in dieser Nummerierung sind, ein gutes Komponentensignal hinbekommt. Und zwar ist der Trick dabei, dass man Kompression eben stärker einsetzt, und dort ist der wichtigste Standard die ganze Familie DV, Digital Video. Man sollte erwähnen, dass es auch von Sony ein Digital Betacam gibt, das aber auch so ein bisschen am Abklingen ist, das nur für Standarddefinition, also nicht für HD geeignet ist. Insofern ist das mehr wahrscheinlich historisch. Ganz wichtig ist das DV. Da macht man eine Kompression wie bei JPEG durch diskrete Kosinustransformation auf 5 zu 1, spart dadurch schon eine Menge, macht ein Chroma-Subsampling, ein relativ starkes, und kommt damit auf 25 Megabit pro Sekunde für ein Standarddefinitionsfernsehsignal runter, das heißt 190 Megabyte pro Minute, und ist damit in dem Bereich, den man über normale Übertragungskanäle, über die Festplatten, die man auch in so portablen Geräten hat, vernünftig verarbeiten kann. Das heißt, das DV ist sozusagen zum gewissen Durchbruch auch das gewesen, dass man eben mit der gängigen, preisgünstigen Technologie Video bearbeiten kann. Für den Profibereich braucht man natürlich höhere Qualitäten, und da gibt es auch entsprechend professionelle Versionen von diesem DV-Standard. Das ist leider nicht mehr ganz einheitlich, da haben die großen Hersteller verschiedene Varianten. Panasonic und Sony sind da ganz stark, also DVC Pro und DV Cam heißen die zwei. Das sind Versionen von DV, die von den großen Herstellern betrieben werden, und die werden auch nochmal unterschieden. Also Panasonic hat zum Beispiel ein DVC Pro HD, wo man mit 100 Megabit pro Sekunde ein sehr hochwertiges HD-Signal unterbringt. Oder bei Sony, da heißt es HD-Cam oder HD-Cam SR, und es wird immer auch noch die Produktlinie Cine Alta mit benutzt. Das ist fast synonym, Cine Alta und HD-Cam. Das ist eine komplette Produktfamilie von der Videokassette in verschiedenen Formaten, über Rekorder, Kameras bis hin zu den Projektoren für professionelles Video. Und wenn Sie dort in die derzeit beste Qualität gehen, das HD-Cam SR, dort haben Sie ein komplettes Komponentensignal, wirklich RGB-Komponenten, also gar nicht, also man kann auch YCBCR-Komponentensignal haben, aber es geht auch das reine RGB-Komponentensignal, gar kein Chroma-Subsampling 444 und HD-Format von der Auflösung her, dann kommen sie auf 440 Megabit pro Sekunde, also eine sehr hohe Datenrate natürlich, aber extrem hohe Qualität. Das ist auch so zu beobachten, dass am Anfang man natürlich gekämpft hat, Datenraten zu erreichen, die man technisch irgendwie unterstützen kann. Inzwischen ist die Aufzeichnungstechnik auch so schnell und stark geworden, dass man eben auch die hohen Datenraten, wie sowas wie 440 Megabit pro Sekunde bei teuren Geräten, vernünftig unterstützen kann. Dementsprechend werden diese Standards auch immer mehr zum Einsatz kommen. Bloß mal zu zeigen, wovon wir da reden, wenn ich jetzt von diesen sehr hochqualitativen Geräten rede, das sind beides Geräte, die man jetzt gerade kaufen kann. Von Panasonic so ein D5 HD Studio Master System, das wirklich mit 10-Bit-Aufzeichnung arbeitet, mit dem besten digitalen Standard. Das ist aber eine richtig große Kiste, und dass sich wahrscheinlich die meisten Studios nicht mehr leisten können, weil man da in der $75.000 ist der Listenpreis dafür. Und das ist von Sony so ein HD-CAM-Aufzeichnungsgerät, das mit 1080p HD wirklich gut funktioniert, das man auch bei 30.000 Euro. Aber diese Geräte sind natürlich als Mastergeräte im Studio absolut wesentlich, weil irgendwo muss ja sozusagen mal die hochwertige Aufzeichnung von so einem Videoprogramm, Fernsehprogramm, Spielfilm und so weiter gemacht werden. Also das ist so der grobe Überblick, was es da alles gibt und wo wir zurzeit stehen. Man sieht so ein bisschen, dass es unklar ist, ob diese Geräte noch weiter tatsächlich spezielle Videoaufzeichnungsgeräte langfristig eine Zukunft haben, weil deswegen habe ich gerade vorher nochmal die allgemeine Speichertechnologie-Überblick sozusagen geliefert. Kann gut sein, dass die Festplattenaufzeichnung auch diese Geräte so langsam verdrängt, dass immer mehr eben auch in den Studios auf Servern gemacht wird, und es kann auch sein, dass die Solid-State-Platten, also die Flash-Halbleiter-Memory, immer mehr sich verbreitet. Vermutlich eher in den portablen Geräten, da sieht man es ja schon mit den Karten. Also es ist alles durchaus im Fluss. Ich habe noch ein zweites Thema, das da so ganz allgemein ist, wo ich auch ein bisschen weiter ausholen werde, als was wir für Video brauchen und dann aber immer wieder auf das Video eingehen. Das ist nämlich das Problem, jetzt haben wir so einen Speicher, also so ein Gerät wie dieses schöne Videomaster-Ding da und 440 Megabit pro Sekunde werden wir übertragen. Wir haben noch eine Kamera, die das vielleicht auch liefert, aber dazwischen muss natürlich irgendwie eine Verbindung bestehen. Das heißt, wir brauchen Schnittstellen, die uns sozusagen die Ein-Ausgabe aus unseren Geräten ermöglichen. Insbesondere so ein Computer, auch so ein Laptop, so ein einfacher wie hier, hat er rundum eine ganze Serie von Anschlüssen, über die Daten ein- und ausgegeben werden. Und da brauchen wir welche, die nun stark genug sind, um Video zu übertragen. Also zwischen Computern und den sogenannten Peripheriegeräten. Früher hat man das sich einfach überlegt, da hat man gesagt, wenn ich viele Daten übertragen muss, dann mache ich das parallel, indem ich ganz viele parallele Datenleitungen habe. Das ist inzwischen weitestgehend unüblich. Fast alle unsere Standards heutzutage sind serielle Schnittstellen, das heißt, die Bits werden in Folge übertragen. Wobei da auch verschiedene Varianten möglich sind, man spricht zwischen einer synchronen und asynchronen Übertragung, weil man muss natürlich den Takt, in dem zum Beispiel ein neues Übertragungswort markiert wird, das bei dieser Folgeübertragung ist, den muss man ja irgendwie synchronisieren zwischen dem Sender und dem Empfänger. Eine Möglichkeit ist eine separate Taktleitung, mit der das sozusagen die Synchronisationsinformation nur übertragen wird. Eine zweite Möglichkeit ist, dass man es eigentlich nur die Nachricht überträgt und die Nachricht selber so gestaltet, dass man aus der den Takt wiedergewinnen kann. In dem zum Beispiel bestimmte Muster drin sind, die einem helfen zu erkennen, hier beginnt jetzt eine neue Nachricht oder ein neues Wort oder sowas. Das sind diese sogenannten Start- und Stopp-Bits. Ja, wenn Sie irgendwie ein Gerät anschauen, ein PC oder ein Laptop, den Sie heutzutage so haben, irgendeinen, der hier im Raum ist auch, dann wird der Standard eigentlich sein, den man am allermeisten trifft, das USB. Wahrscheinlich jeder an seinem Gerät dran. Ist auch noch gar nicht so lange her, dass das eingeführt wurde. Ich habe mir aber gespart, jetzt die ganzen historischen Vorläufer zu erklären. Ich erkläre lieber mal ein bisschen genauer, was das USB alles kann und wo das herkommt. Das ist tatsächlich erst seit 1995, dass sich das wirklich verbreitet hat. Also heutzutage nimmt man das so selbstverständlich an, aber es ist eigentlich gar nicht so alt, hat sich aber sehr, sehr gut verbreitet. Das ist ein großes Industriekonsortium, in dem insbesondere Intel eben stark beteiligt ist, was dem natürlich für die verschiedensten Hersteller gemeinsam, die ihre Prozessoren und verschiedene andere Bausteine von Intel beziehen, natürlich eine gewisse Stärke gibt. Es gibt vier Generationen davon und zunächst mal, als das entworfen wurde, war der Ausgangspunkt, dass es ganz verschiedene Schnittstellen gab. Es gab Schnittstellen für die Festplatten mit so Standards wie SCSI oder so und es gab Schnittstellen für die Maus und es gab Schnittstellen für die Tastatur und alle waren irgendwie zunächst mal verschieden. Das heißt, was man wollte, ist einen einheitlichen Steckverbinder für alle Endgeräte, ob das jetzt eine Maus ist, eine Tastatur, ein CD-Brenner, eine externe Festplatte. Mit einer Ausnahme, die jetzt gerade aktuell in letzter Zeit adressiert wird, mit einer Ausnahme, nämlich die Monitore. Die werden von USB nicht unterstützt. Also wenn Sie einen USB-Anschluss an den Monitor haben, dann ist das bloß für irgendwelche Steuerinformationen in der Regel, dass Sie den konfigurieren können. Dann ist es so, dass Anschlüsse vervielfacht werden sollen. Das ist auch ein Problem, das man insbesondere bei kleinen Geräten hat, bei portablen Geräten. Man sieht es ja schon, wie da außenrum sich die Stecker alle anordnen und das hat seine Grenzen, wie viele man da anbauen kann. Und da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Verfahren, wie ich die Anschlüsse vervielfachen kann. Das eine ist, ich kann eine Baumtopologie machen, das heißt, ich kann an einen Anschluss sozusagen einen Verteiler anbauen, an den ich wieder mehrere Anschlüsse anbauen kann. Das wird bei USB gemacht. Dort haben sie bis zu 127 Geräte an einem Port angeblich laut Standard. In der Praxis ist es häufig der Effekt, dass Sie eben irgendwelche Hubs an den USB-Anschluss anschließen. Wer das so kennt, ist nicht ganz unproblematisch, geht nicht immer alles gut. Ein weiteres Ziel war, dass man Hot Plugging macht, nämlich dass ich im laufenden Betrieb ein- und ausstecken kann. Da denkt man heutzutage auch nicht mehr dran, aber wenn Sie ein SCSI-Gerät nach dem alten Festplattenstandard einfach bloß so abgesteckt haben, dann hatten Sie bei den frühen Generationen sogar gute Chancen, das Ding wirklich kaputt zu machen. oder zumindest größere Verwirrung in der beteiligten Software auszulösen. Weiteres Ziel war, Stromversorgung soll integriert sein, was bei USB auch nicht so ganz große Leistungen erreicht, aber die Möglichkeit, dass ich ein externes Gerät über den USB-Anschluss mit einem Kabel mit Strom versorgen kann. Verschiedene Leistungsklassen sollen vorgesehen sein, das sieht man, dass das jetzt ja auch wirklich so ist. Und es soll natürlich preisgünstig sein und vom Energieverbrauch sich in Grenzen halten. Man kann jetzt drei Generationen, die USB 1.0 lassen wir weg, da gibt es die Fortentwicklung 1.1, drei Generationen unterscheiden, die im Prinzip alle noch im Einsatz sind, wobei das USB 1.1 nur noch bei älteren Geräten natürlich auftritt, aber immer mal wieder hat man das, dass ein Gerät eben noch USB 1.1 Schnittstellen hat oder gemischt USB 1 und USB 2 Schnittstellen, man aufpassen muss, an welche man was anschließt. Der erste Standard war eben 96, dort hatten sie 1,5 Megabit pro Sekunde und einen Full-Speed-Anschluss für 12 Megabit pro Sekunde. Idee ist also, der Low-Speed ist für Dinge wie eine Maus oder so, wo keine hohen Datenraten entstehen, und der USB-Full-Speed hat 12 Megabit pro Sekunde. Stromversorgung, Kabellänge und so weiter halten sich in engen Grenzen. Bei uns sind bei USB 1 und USB 2 gleich, also längere Kabel als 3 Meter sind vom Standard nicht unterstützt, hat keinen Sinn, die weiter zu verlängern, da müssen Sie damit rechnen, dass Dinge nicht mehr funktionieren, auch wenn Sie es natürlich durch Stecker irgendwie machen können. Und diese 500 mA Stromversorgung setzen natürlich auch Grenzen für Festplatten oder andere Geräte, die entsprechend Strom ziehen. Der USB 2.0 ist derzeit am häufigsten verwendete Standard, der hat eigentlich nur das eine draufgesetzt, dass man den sogenannten High-Speed Transfer hat mit 480 Megabit pro Sekunde. Und wenn Sie jetzt zurückdenken an diese ganzen Erzählungen vorher mit Video, da waren ja die hochwertigsten Videoübertragungen waren bei 440 Megabit pro Sekunde. Das heißt, man ist irgendwie in der richtigen Größenordnung. Man muss allerdings auch sehen, dass wenn hier in der Spezifikation 480 Megabit pro Sekunde steht, dass Sie in der Praxis dann an Nutzdaten vielleicht, wenn Sie viel Glück haben, mal 200 Megabit pro Sekunde oder so drüber kriegen. Also das ist nicht so, dass man die wirklich, diese rohe Datenrate dann komplett ausnutzen kann. Aber immerhin, die Größenordnung passt ab USB 2.0 eben auch, um Video zu übertragen. Das ist ja schon mal der entscheidende Durchbruch und für unser Thema eben auch wichtig. USB 3.0 ist der neue Standard, der sogenannte Superspeed unterstützt mit 5 Gigabit pro Sekunde und das Problem endlich löst, dass man auch stärkere Stromversorgung einbaut, und der ist ja gerade dabei sozusagen, also wenn Sie jetzt heutzutage einen Rechner kaufen, dann ist das drin, ist gerade dabei, sich durchzusetzen. Wenn Sie so ein Kabel anschauen, ist das extrem simpel, zumindest bei USB 2.0. Dort haben Sie 4 Kabel drin, eine Busspannung sozusagen, das ist die Stromversorgung sozusagen, 5 Volt, und 2 Datenleitungen, Plus und die Plus und die Minus heißen die, und eine Erdung, also Referenzniveau. Es ist nicht ganz so einfach, dass da jetzt was eingeschaltet und ausgeschaltet wird, bloß wenn man Bits überträgt, sondern es ist so, dass die Spannung zwischen den beiden Datenleitungen in der Gegenrichtung geschaltet wird sozusagen. Wenn von D plus zu D minus 200 Millivolt anliegen, dann ist eine 1, und wenn von D plus zu D minus minus 200 Millivolt anliegen, also in der Gegenrichtung, dann ist es eine 0. Ich erkläre das bloß ein bisschen, um an einer Stelle mal wenigstens ein klein wenig in die Tiefe zu gehen. Eigentlich gibt es da auch die, denke ich, die Rechenarchitektur-Vorlesung, die das noch ein bisschen genauer macht, um den Anschluss dann ein bisschen herzustellen. Und das Signal ist auch nicht so ganz trivial und abgebildet. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das ist einfach eine 0 ist das sozusagen keine Spannung, eine 1 ist eine Spannung. Ich habe schon gesagt, sowieso schon anders, weil 0 und 1 durch invertierte Spannungsniveaus repräsentiert werden. Dann könnte man es immer noch so machen mit dem Non-Return-to-Zero-Code, wo man also zwar das Null-Spannungsniveau nie erreicht, aber mal ein negatives, mal ein positives, und könnte immer noch die Bits so abbilden, dass man das eine Niveau für die Null und das andere für die Eins nimmt. Das wäre ein sogenannter NRZ-Code. Was USB benutzt, ist ein NRZI, wo eigentlich die Eins dadurch signalisiert wird, dass ein Polaritätswechsel passiert. Bei Null passiert kein Polaritätswechsel, bei Eins passiert einer. Also wenn Sie das anschauen, hier ist eine 0, da passiert noch gar nichts. Und in dem Moment, wo hier die ansteigende Flanke zur 1 kommt in den Daten, macht der NRZI-Code einen Polaritätswechsel. Bei der nächsten 1 macht er wieder einen. Und wenn dann eine 0 kommt, bleibt es wieder gleich. Hier kommt eine ganze lange Sequenz von 0, da bleibt es länger gleich. Da kommt eine ganze Sequenz von 1, dann springt es so rauf und runter. Das Ganze ist hinoptimiert, die Bandbreite optimal auszunutzen. Da bin ich jetzt auch von der Elektrotechnik her nicht fit genug, um das im Detail erklären zu können. Aber ein Problem hat man natürlich, wenn man hier so lange Sequenzen von Nullen hat, dass dann das Signal eben elektrisch sozusagen zu nah an dem Gleichstrom dran ist und nicht mehr den Wechselstromcharakter hat und damit in der Übertragung schwierig wird. Dementsprechend muss man, wenn 6 aufeinanderfolgende Nullen dann sind, automatisch immer noch eine 1 reintun, also sozusagen einen künstlichen Polaritätswechsel machen. Ich will da nicht weiter ins Detail gehen, will bloß erklären, dass in so einer einfachen Sache wie dem Steckeranschluss von USB und den Kabeln, die man da ransteckt, dass da intern eben noch eine ganze Menge Technologie drin ist. Ich habe hier zwei andere Beispiele für Codes, noch den Manchester Code und den differenziellen Manchester Code, will ich jetzt aber nicht weiter erklären, aber um zu zeigen, dass es verschiedene andere Varianten natürlich auch gibt. Ganz konkret, wenn Sie mit diesen USB-Dingern zu tun haben, das hat ja jeder, aber man ist sich vielleicht gar nicht so ganz darüber bewusst, was man eigentlich tut. So ein USB-Kabel hat nämlich normalerweise zwei sehr verschiedene Enden, wenn Sie sich erinnern. Der sogenannte Host, also meistens der Computer, der kriegt einen A-Stecker und das Gerät kriegt einen B-Stecker. Für mobile Geräte gibt es dann entsprechend kleinere, Mini-A, Mini-B, die gibt es in verschiedenen Varianten. Interessanter ist jetzt die Micro-AB, der Micro-AB-Standard, der jetzt sehr weit verbreitet ist, der insbesondere bei den Handys sich jetzt etabliert, weil der Standard werden soll für insbesondere Stromversorgung für Handys. Und da sehen Sie, das ist A-B, das heißt, da hat man erstmalig einen Stecker für die A- und für die B-Seite genommen. Und dann gibt es USB on-the-go, ich glaube, Micro-AB hat immer noch zwei verschiedene Stecker. Aber USB on-the-go hat einen Micro-AB-Stecker, der wirklich beides kann. Das ist kein A-B, sondern es ist ein AB, wo man beides in einer Buchse hat und einfach elektrisch, dadurch, dass ein bestimmter Pin geerdet wird, unterscheidet, ist es jetzt ein Host oder ist es ein Device. Zur Erinnerung, wie die Dinge ausschauen, das ist der Typ B, der klassische Typ B USB-Connector, so ein bisschen würfelförmig und da sehen Sie auch genau wieder diese vier Anschlüsse, das ist das Gerät und das ist der klassische Typ A USB-Connector, den wir ja an den Laptops haben, den ich auf der Fernbedienung zum Beispiel benutze und so weiter. Und das sind diese Mikro-USB-Konnektoren und wie gesagt, da gibt es die A- und B-Konnektoren. Das Mikro-B ist das, was für die Handys im Gespräch ist oder standardisiert ist. Und das ist ein Beispiel für den Mini-AB-Konnektor, der aber so ein bisschen so eine Zwischenstufe zu sein scheint, die nicht mehr so furchtbar wichtig ist. USB 3.0 gibt es natürlich auch, das war alles plus 2.0. Da schauen die Kabel schon ganz lustig aus. Eigentlich liegt da ein USB 2.0 Kabel drin und es sind noch zwei zusätzliche in sich gekapselte Leitungspaare für den Superspeed drin, die auch selber nochmal abgeschirmt sind, deswegen dieser graue Rahmen drum. Und das Ganze hat noch zusätzlich oft, das ist so hier angedeutet, möglicherweise einfach bloß Verstärkungen drin, dass das Kabel nicht vielleicht geknickt werden kann. Ist also ein ziemlich komplexes Kabel insgesamt, mit vielen Abschirmungen, dementsprechend auch ein bisschen auch teuer und wenig knickresistent oder wenn es gut gemacht ist, kann man es nicht gut knicken. Es wird auch eine ganz auf den Superspeed-Leitungen eine ganz andere Codierung verwendet als das NRZI. Also eigentlich wird auf den USB-Standard noch ein zweiter, komplett anderer Standard für Hochgeschwindigkeitsübertragung draufgesetzt und der wird sowohl elektrisch als auch von der Logik her weitestgehend getrennt. Das ist wirklich eine zweite, neue Generation, die dort mit reingemischt wird. So schaut es auch bei den Steckern aus. So ein USB 3.0 Stecker. Auf der Host-Seite gibt es diese sogenannten 3.0 Konnektoren, die so gemacht sind, dass sie eigentlich vorne hier einen ganz normalen USB 2.0 Anschluss haben und weiter hinten im Stecker drin sind die zusätzlichen Hochgeschwindigkeitsanschlüsse, was den Vorteil hat, dass ich in so einen USB 3.0 Anschluss eben auch eine USB 2.0, ganz normalen USB 2.0 Stecker reinbringe. Der 3.0 Connector fürs Gerät, auf dem ist wirklich, das schaut so ein bisschen aus wie der klassische 2.0 Connector mit einem Aufsatz, der hat wirklich eine zusätzliche Superspeed-Kontaktreihe und der ist auch nicht kompatibel mit den alten. Was auch nicht so schlimm ist, weil man natürlich dann bei den Geräten, bei den Anschlussgeräten, ja nun welche kauft, die eben Superspeed unterstützen, da ist das entsprechende Kabel dabei. Aber der Host, der muss natürlich flexibel sein, dass er alle Arten von Peripherie unterstützt. Ganz kurz vielleicht mal was zu Wireless USB, das ist eine drahtlose USB-Variante, die es seit 2004 gibt, von dem man noch nicht so viel gehört hat, aber bloß zur Erinnerung, das basiert auf einem sogenannten Ultra-Wideband Funkstandard, wo man immerhin 480 Megabit pro Sekunde, also den USB 2.0 Standard, auf 3 Meter drahtlos übertragen kann. Das heißt, was auf uns, denke ich, auch zukommen wird, dass immer mehr von diesen Standards dann nicht mehr als drahtgebundene Übertragung, sondern über Funk passieren, was ja viele der Probleme mit irgendwelchen Hubs und auch dem allgemeinen Kabelwirrwarr, passenden, nicht passenden Steckern beseitigt, aber dafür natürlich auch zu ja, einfach mehr Elektrosmog natürlich führt. Ich habe schon gesagt, es gibt diese Topologien, also die einen Baum aufbauen können. Ich kann also einen sogenannten Hub an den Port anschließen und dann sowas machen wie ein PC und einen Hub, an dem verschiedene Sachen dranhängen. Wo man das sehr häufig macht, ist, dass eine Tastatur zum Beispiel als Hub dient und an die Maus angeschlossen wird. Das kennen Sie vielleicht. Aber das sind das Sachen, die man eigentlich aus dem Alltag so kennt. Was man vielleicht nicht so kennt, ist, dass das USB intern so den ganzen Baukasten von Übertragungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Es gibt sogenannte Endpoint- und Transfertypen. Also es sind Arten von Verkehr sozusagen, die dort unterstützt werden. Also Endpunkte, die miteinander kommunizieren wollen und Arten von Verkehr, wobei durchaus ein Gerät mehrere Endpunkte bereitstellen kann. Zum Beispiel einen Endpunkt zur Steuerung. Jetzt denken Sie mal an eine Videokamera, die kann einen Endpunkt zur Steuerung bloß für Start, Stopp, Vorlauf, Rücklauf, diese Signale sozusagen anbieten und zusätzlich einen Endpunkt anbieten für den wirklichen Datentransfer, wo man dann in eine Richtung jede Menge Daten übertragen will. Dementsprechend gibt es eben zunächst mal Typen von Transfers. Dieses einfach Kamera starten, stoppen, das wäre ein sogenannter Control Transfer. Der ist relativ geringe Datenrate, ist bidirektional, wird oft auch ganz am Anfang benutzt, damit die Geräte sich untereinander informieren, überhaupt welche Geschwindigkeit, welche Geräteart das ist. An der Stelle merkt man noch was anderes, dass USB einfach zu einer Zeit entwickelt wurde, dass man davon ausgehen kann, dass die Endgeräte alle ihre eigene Intelligenz haben, sozusagen, dass da ein Rechner drin ist, dass die auf irgendwelche Signale reagieren können, was berechnen können. Die ganzen alten Standards, die man vorher hatte, SCSI und wie die alle hießen, die waren rein sozusagen elektrisch, da hat man eben bloß ein Gerät, ein dummes Gerät gehabt, das selber sozusagen kein Computer ist. Und heutzutage geht man davon aus, dass im gewissen Sinn eine Tastatur oder eine Maus eben auch eine gewisse Intelligenz mit sich bringt, dass sie eben bestimmte Berechnungen, Protokollabwicklungen und so weiter durchführen kann. Der sogenannte Interrupt-Transfer ist unidirektional. Interrupt ist eigentlich ein bisschen irreführend. Es gibt ja zwei verschiedene Verfahren, wie ich Daten von einem Peripheriegerät, wenn ein Peripheriegerät weiß, ich habe neue Daten, wie ich das dem Host klar machen kann. Das eine ist das ein Interrupt, dass ich dem Host wirklich sage, unterbrich, was du zurzeit zu tun hast, kümmere dich um mich. Und Sie kennen das vielleicht aus der Rechenarchitektur, dann wird wirklich auch der ganze Arbeitszustand des Prozessors, wird in den Speicher rausgeschrieben und der Interrupt abgehandelt und dann nimmt der Prozessor seine Arbeit wieder auf. Und das andere ist Polling, dass der Prozessor von zu bestimmten Zeiten, wo er entsprechend Zeit hat dafür, das Endgerät abfragt. In Wirklichkeit ist das hier tatsächlich Polling, es heißt aber trotzdem Interrupt Transfer. Das ist ein unidirektionaler Verkehr mit einer garantierten Latenzzeit und auch einer garantierten Übertragung. Das heißt, bei Fehlern wird neu übertragen, beziehungsweise wenn auch die Neuübertragung Fehler liefert, dann wird eine Fehlermeldung geliefert. Und noch ein bisschen anspruchsvoll ist der sogenannte isochrone Transfer. Und da sind wir beim Video natürlich an der richtigen Stelle. Wenn Sie Video-Streaming haben, das heißt, Sie wollen eine bestimmte Datenrate haben, wollen, dass das Video nicht stecken bleibt, dann haben Sie hier also eine definierte, begrenzte Latenzzeit, eine garantierte Bandbreite. Aber wenn Fehler auftreten, auch keine Wiederholversuche. Das ist auch ganz typisch für Videoübertragungen, auch übers Netz ist das immer so, dass bei Video eigentlich wichtiger ist, dass die Bandbreite, dass Bildrate erhalten bleibt und wenn mal im Bild irgendwas fehlt, dann kann ich das durch Interpolieren von dem vorhergehenden Bild und dem neuen Bild meistens irgendwo reparieren. Da passiert weniger, als wenn ich jetzt warten würde, bis das fehlende Bild nachübertragen wird. Da bleibt mein Bild nämlich stehen, kommt es ins Stocken. So ein ganz grundlegendes Prinzip, das man bei Medienstreaming eigentlich immer hat. Ja, und die letzte Verkehrsklasse ist Bulk Transfer. Das ist also so, stellen Sie sich vor, Sie haben einfach eine große Datei, ein Programm, Disk-Image für ein Programm oder sowas, das Sie übertragen wollen. Dort haben Sie große Datenmengen, die unidirektional sind, bei denen es aber eigentlich egal ist, ob Sie jetzt eine bestimmte Übertragungszeit und Latenz haben. Das macht natürlich auch nur bei den hohen Geschwindigkeitsklassen Sinn. Und jedes Gerät, USB-Gerät, bringt mit sich einen Deskriptor, in dem alles drinsteht, was sozusagen interessant ist dafür und was durch den Treiber auf dem Host auf der anderen Seite ausgelesen werden kann. Da steht ein Device-Deskriptor drin, Geräteklasse, Hersteller und eine Beschreibung, wie viele Konfigurationen es gibt. Dann für jede Konfiguration eine Beschreibung, die wieder einzelne Interfaces enthält. Und für jede Interface-Beschreibung dann wieder die Endpunkte, die jeweils unterstützt werden und noch ein paar Attribute dazu. Und für jeden Endpunkt, den das Gerät unterstützt, dann ist es, welcher Transfertyp ist es. Also jetzt zum Beispiel könnte eine Videokamera sagen Sie, ist eine Videokamera, sie hat eine Konfiguration, in der ein Interface drin ist, das zwei Endpunkte hat und der eine Endpunkt ist für den Control Transfer, ein anderer ist für den isochronen Datentransfer zum Beispiel. Das ist in Wirklichkeit noch ein bisschen komplizierter, aber so ist die grundsätzliche Idee. Dann gibt es auch noch reine Texte, die einfach übertragen werden können. Das merkt man, dass die Geräte auch manchmal spezifische Fehlermeldungen und Ähnliches ausliefern. Und dann gibt es auch noch, je nach Geräteklasse, bestimmte weitere Deskriptoren. Da ganz am Anfang beim Device-Deskriptor steht ja Geräteklasse. Und die sind auch standardisiert. Gibt es also Standardschnittstellen für die wichtigsten Geräteklassen. Also ein USB-Gerät, ein Endgerät, kann nicht beliebig irgendwie seine Interfaces definieren, sondern muss, wenn es in einer bestimmten Geräteklasse ist, bestimmte Standard-Interfaces auch anbieten. Und hier sind die verschiedenen Geräteklassen, die es gibt. Also ein Audiogerät, also wie zum Beispiel eine Tonausgabe, Toneingabe für einen Anschluss von irgendwie Audiogeräten, Verstärkern, Kommunikationsgeräte. Content Security ist so nicht mehr ganz so üblich, dass man diese Dongles, mit denen man sicherstellen kann, dass bestimmte Lizenzen eingehalten werden, wenn man das Ding hat. Und Sie sehen eine ganze Reihe von Dingen. Für uns ist das Video-Device zum Beispiel interessant, aber es gibt natürlich auch Display-Device, wo nicht das Videosignal zum Monitor übertragen wird, sondern nur der Monitor konfiguriert wird. Es gibt eine reine Stromversorgung. Also es gibt eine ganze Menge, die Hauptspeicher, zum Beispiel Massenspeicher, Massenspeicher. Und die sind alle standardmäßig definiert. Wenn man jetzt den Massenspeicher mal anschaut, dann ist natürlich immer noch die Frage, wie wird jetzt Lesen und Schreiben auf zum Beispiel so einer Festplatte oder einem Bandgerät organisiert. Und da taucht dann plötzlich ganz tief unten in dem USB-Standard wieder auf, dass man auf alte Protokolle zurückgreift. Da wird nämlich das CASI-2-Befehlssatz benutzt, um auf dem Massenspeicher zu schreiben. Also ein historischer Standard eigentlich, der heutzutage nicht mehr benutzt wird. Es ist auch, wenn Sie Mass Storage anschauen, gibt es da jede Menge Unterklassen nochmal von der Speicherklasse. Das kann man hier auch ganz schön anschauen. Also zum Beispiel Tape oder Solid State Memory sind spezifische Unterklassen. Oder auch Wechselmedien haben eine eigene Unterklasse, also wo man die Speichermedien austauschen kann, wie bei der Floppy Disk. Also ein ganz schön komplexes Gebilde eigentlich, wollte ich damit nur mal andeuten. Und dann vielleicht ganz kurz zu anderen Standards kommen, wobei einer sich immer stärker im Laufe der letzten Vorlesungsinstanzen verkürzt hat, nämlich das FireWire. Das ist ein Standard, von dem man noch was wissen sollte. Gerade bei Video ist er interessant, aber der scheint deutlich an Bedeutung zu verlieren. Das ist eine komplette Alternative zu USB. Also wenn Sie jetzt so ein Apple-Gerät wie das hier anschauen, dann sind dort einfach nebeneinander Anschlüsse für USB und für FireWire. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, ist von der IEEE, das ist der internationale Dachverband der Elektroingenieure, standardisiert worden mit der Standardnummer 1394. Deswegen heißt es auch oft einfach bloß 1394 oder IEEE 1394. Das ist genau das gleiche wie FireWire. Es gibt noch einen weiteren Namen, den man auch immer wieder trifft, das ist das I-Link. Das ist auch genau der gleiche Standard. Den hat Sony eingeführt, um die Verwendung von FireWire für die Übertragung von Videodaten zwischen einer Videokamera und einem Host zu beschreiben. Das sagt schon, dass FireWire insbesondere sehr beliebt ist, um Videodaten von Kameras oder anderen Videogeräten auf den Host zu übertragen und umgekehrt. Es stammt ursprünglich mal von Apple, weil es hieß, der Name steht sozusagen so da, dass die Jahreszahl drin zu erkennen ist. Nubus 90 hieß das, 1990. Die haben das mal versucht einzuführen, haben dann wieder aufgehört. Und dann haben verschiedene Hersteller das Ding aber letztlich doch zum Leben erweckt, so ab 94. Und dann hat Apple den Standard auch wieder aufgegriffen und sehr intensiv verwendet. Und Sony war ein zweiterer Hersteller, der das benutzt hat. Also es ist insofern ein bisschen anders, als sie eine Daisy-Chain-Topologie haben. Das heißt, sie können an ein Firewire-Gerät ein weiteres Firewire-Gerät anschließen bis zu einer bestimmten Länge, ohne dass sie irgendwelche Verluste haben. Das heißt, es wird sowohl das erste Gerät als auch das zweite Gerät mit der gleichen Bandbreite betrieben, was insgesamt den Aufwand für Hubs natürlich an vielen Stellen spart. Es gab ursprünglich mal 100 und 200 Megabit Versionen von Firewire, die sind nicht mehr interessant. 400 Megabit pro Sekunde ist das, was tatsächlich am weitesten verbreitet ist. Moderne Firewire-Schnittstellen haben meistens 800 Megabit pro Sekunde. Und jetzt war es natürlich so, als das USB 1.0 und 1.1 Plus da war, war das 400 Megabit Firewire, genau das hatte seine Nische sozusagen im Markt. Das war die Hochgeschwindigkeitsübertragung für Videodaten und das USB konnte ja nur relativ langsame Datenraten, war nicht geeignet für Video. Seitdem es das USB 2.0 gibt, hat sich das natürlich dramatisch verändert, weil USB 2.0 von der Rohdatenrate vergleichbar ist mit dem normalen Firewire und auch das schnelle Firewire mit dem 800 Megabit pro Sekunde ist nicht so furchtbar viel mehr. Es gab dann zwar Standardisierungsversuche für höhere Bandbreiten bis 3,2 Gigabit pro Sekunde, da ist aber nicht wirklich, die sind nicht wirklich sozusagen auf den Markt gebracht worden. Das heißt, so ein bisschen ist das abgehängt worden von USB 2.0. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, na gut, die Welt ist in Ordnung und wir haben halt jetzt einfach bloß noch USB und Firewire können wir vergessen. Das Imperium schlägt aber schon wieder zurück. Es gibt also jetzt einen ganz neuen Standard, der jetzt eigentlich seit 2010, 2011 richtig vermarktet wird. Das Ding nennt sich Thunderbolt. Also wenn Sie jetzt einen aktuellen Rechner von Apple, ein aktuelles MacBook Pro kaufen zum Beispiel, dann ist dort ein Thunderbolt-Anschluss drin und kein Firewire-Anschluss mehr. Und das Interessante ist, der Thunderbolt-Anschluss ist da, wo vorher der Display-Anschluss war. Der Trick ist nämlich, Thunderbolt ist ein Standard, der auch von Intel entwickelt wird und deswegen eine gewisse Chance hat, auch auf dem Markt sich eventuell durchzusetzen, der jetzt alle Peripheriegeräte zusammenführt, nicht nur Massenspeicher und alles andere, was man so hat, Mäuse und Konsorten, sondern auch Displays. Das heißt, Sie haben einen Anschluss, über den Sie den Monitor anschließen können und den Massenspeicher. Das Ding hieß bei Intel eine Zeit lang Lightpeak und ist jetzt wirklich im Frühjahr 2011 das erste Mal von Apple in Geräten eingebaut worden. Es gibt aber Ankündigungen von verschiedenen anderen Herstellern, dass es auch noch in diesem Jahr in Produkte haben. Es gibt auch, glaube ich, schon erste, auch Festplatten zum Beispiel. Die Grundidee ist eigentlich relativ simpel. Es wird ganz anders eigentlich als USB gemacht und ganz anders als Firewire. Es werden zwei existierende Schnittstellentechnologien, nämlich für die Monitore, die DisplayPort-Technologie und für die Datenübertragung, die PCI-Express-Technologie zusammengefasst. PCI-Bus wird sehr stark intern in Rechnern benutzt, dass die Einheiten untereinander kommunizieren. Wir kennen das auch von diesen Einschubkarten, die man in, der Rechner hat auch so einen Slot hier, PC-Karten, die man in PC einschieben kann oder im Laptop. Das ist dieses PCI-Express, das sehr hohe Datenraten ermöglicht und DisplayPort ist sozusagen die, hat man in der vorigen Woche mal ganz kurz, ist die neueste Generation eigentlich des Anschlusses von Monitoren, sozusagen der Nachfolger eigentlich von DVI, das noch ein bisschen flexibler ist, noch vor allem physikalisch kleiner ist, das sind ja recht kleine Stecker hier, die sind kleiner als USB und der Stecker wird tatsächlich der DisplayPort-Stecker benutzt, die Mini-Version. Ein bisschen kann man sich erinnern an Firewire, dass auch da Daisy-Chaining erlaubt wird. Das heißt, ich kann die hintereinander hängen, die Geräte. Und ich habe eine Stromversorgung für Peripheriegeräte, ich weiß nicht, irgendwie bis 10 Watt oder so. Also da kann man richtig starke Stromversorgung draus ziehen. Und das wirkliche Killer-Argument dafür ist, dass es übertragungstechnisch eine komplett neue Generation aufmacht, die alles andere in Schatten stellt, inklusive USB 3.0. Das sind zwei Kanäle parallel, schon standardmäßig da. Das können aber, ich glaube, acht Kanäle sind jetzt schon im Standard unterstützt, können auch mehr werden. Und in einem solchen Kanal haben wir jeweils 10 Gigabit pro Sekunde bidirektional. Also vierfach PCI Express. Das ist die Grafik, das ist eine Werbegrafik von Apple, aber die sagt es trotzdem, glaube ich, ganz plastisch, was da passiert ist. Das ist das gute alte USB 2.0, das wir haben. Das ist der angeblich schnelle FireWire 800 Standard, der ganz lange das schnellste war, was wir hatten. Das ist das USB 3.0 Superspeed und jetzt haben wir das Vierfache von USB 3.0 Superspeed im Standardanschluss. Ob das funktionieren wird, ob sich das durchsetzt gegen die USB-Familie, ist ein bisschen fraglich. Also die zwei Wege sind entweder alles auf Thunderbolt und dann brauchen wir eigentlich ganz wenige Anschlüsse bloß noch, weil die das alles kann. Oder wir haben verschiedene Anschlüsse, eben USB 3.0 für Hochgeschwindigkeitsdatentransfer, einen Monitoranschluss mit DisplayPort zum Beispiel oder DVI separat. Man wird sehen, wohin das geht, aber man sollte die Dinge zumindest mal kennen und ein bisschen einordnen können. So, ich habe jetzt bewusst ein bisschen schnell das auch durchgezogen, weil ich mir denke, einerseits ist Information, die man irgendwie schon braucht, andererseits in die letzten technischen Details, sich die jetzt auswendig zu merken, das bringt auch nicht viel, insbesondere weil sich die Dinge auch da und ändern, wie man jetzt an Thunderbolt zum Beispiel sieht, was brandneu ist. Wesentlich ist, dass man sich so ein bisschen eigentlich immer am Laufenden hält und auch, deswegen führe ich das hier auch so ein bisschen vor, sozusagen eine Orientierung darüber bekommt, was denn so die Features von so einem Standard sein können und wie man den Standard ungefähr einordnen und mit anderen vergleichen kann. Von der Vorlesung her ist an der Stelle jetzt ein klarer Einschnitt. Es kommt was ganz anderes, nämlich es geht ums Kino, auch da mit einer besonderen Betonung von digital. Und das ist natürlich genau der Moment für die Pause. Das heißt, ich werde um 11:30 hier wieder weitermachen. Gut, danke schön. So, dann machen wir weiter, wie versprochen, mit einem ganz anderen Thema, nämlich das Kino, der Film. Bis jetzt hat sich ja alles ziemlich massiv um letztlich Fernsehtechnik gedreht. Ne? Also Video ist ja nun Fernsehtechnik mit Aufzeichnung und Übertragung. Aber es gibt ja nun schließlich auch das klassische Kino und das ist viel älter und ist der Vorgänger eigentlich auch. Und zwar gibt es öffentliche Aufführungen von Bewegtbildern, von Kino in dem Sinn, eigentlich seit 1894 in New York. Das ist eine Anzeige von 1899 für eine öffentliche Videoaufführung, wobei das ein bisschen anders ausschaut, als man im ersten Moment sich vorstellen würde. Das waren nämlich sogenannte Edison Parlors, also Edison war auch wieder mal einer, der da massiv beteiligt war, auch wirtschaftlich. Das waren Maschinen, in denen diese Filmstreifen sozusagen aufgerollt drin sind oder in so ein Serpentinenmuster drin stecken und man schaut oben durch einen Einblick in das Gerät rein. Es ist nicht eine Projektion, es ist quasi jeder hat seinen eigenen Platz und es ist tatsächlich auch so, dass, wie man sich das so vorstellt, wenn man schon diese Geräte sieht und diese private Situation, dass von Anfang an die Dinger so ein bisschen anstößige Szenen hatten oder an der Grenze dessen waren, was so moralisch irgendwie zu der Zeit üblich war. Deswegen haben die sehr schnell auch den Namen What the Butler Saw Machines gekriegt, wenn man so quasi durchs Schlüsselloch schaut. Das waren schon recht bescheidene Sachen für unsere Verhältnisse heutzutage, was da als anstößig betrachtet wurde, aber immerhin. Damit ist das Kino von Anfang an verbunden, von damals bis jetzt Online-Videos im Web. Was ganz nett ist, ist tatsächlich jetzt mal eine Originalsequenz von 1896, die das auch nochmal so ein bisschen belegt, der erste Kuss im Film und tatsächlich eine der ersten Aufnahmen, die man hat, ist eben auch eine Kussaufnahme. Ist nicht so furchtbar aufregend, aber ein Beleg zumindest dafür, wie das damals ausgeschaut hat. Projiziert ist aber auch schon worden, 1895, die Brüder Skladanowski in Berlin, die hatten ein technisch raffiniertes System, das Bioskop, das war ein Doppelprojektor mit Überblendeffekt. Man hatte immer das Problem, diese Bandbreite sozusagen hinzubekommen für die Bildwechselrate, dass das wirklich einen Bewegungseindruck gibt. Das ist eine gute Idee, ist technisch aber dadurch natürlich schwierig, dass man diese zwei Streifen hat, die man miteinander synchronisieren muss. Die berühmten Brüder Lumière, die heutzutage immer genannt werden als Erfinder des Kinos sozusagen, der Filmprojektion, die waren später dran als die Berliner, allerdings hatten die clevere Ideen, die bis heute eigentlich das Kino sozusagen bestimmen. Also wie gesagt, wenn man so ein bisschen zurückgeht, Voraussetzung war natürlich überhaupt mal die Fototechnik und flexible Schichtträger. Also am Anfang waren Fotos ja auf irgendwelchen festen Platten nur. Das erste Voraussetzung, dass man überhaupt diesen Film hat, den man flexibel aufrollen kann. Thomas Edison hat diesen Kinematograph und Kinematoskop entwickelt. Das hier sieht man auch noch in so einem Kinematoskop die aufgereihten, serpentinenartig aufgereihte Filmschleifen da, noch nicht projiziert. Die Brüder Lumière haben dann einen Kinematographen mit Projektion entwickelt. Das ist so ein Gerät von denen, die eigentlich die gleiche Technik für Kamera und Projektor benutzt haben. Es war sogar ein Gerät, das man als Kamera und Projektor benutzen kann. Dort war die Idee, dass man einen Filmstreifen transportiert, der aber nicht kontinuierlich läuft, sondern dass der kurz festgehalten wird, indem ein Greifer wirklich den Filmstreifen festhält. Und dann gibt es eine Transportphase, in der sozusagen weitergeschalten wird und dann wird wieder festgehalten. Und in der Zeit, während der Transport ist, muss man das Bild natürlich verdunkeln und da gibt es eben eine Blende, die im Lichtweg ist. Und dieses Prinzip, ich habe nachher verschiedene andere schematische Bilder, dieses Prinzip hat sich eigentlich bis heute gehalten. Es ist auch sogar in modernen Digitalkameras ist so was Ähnliches drin, dass man diesen Lichtweg, also ganz hochwertigen, dass man so eine Blende hat, die den Lichtweg abdunkelt. Also das ist, und die allermeisten Kinoprojektoren, heutzutage die analogen zumindest, machen das auch immer noch so. Das heißt, die haben sozusagen technologisch ganz wichtige Ideen gehabt, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass das auch wirtschaftlich nutzbar war. Es war auch nur ein Filmstreifen, nicht zwei, die man irgendwie synchronisieren muss. Dementsprechend ist auch ab 1897 wirklich kommerziell Kino betrieben worden, sind Filme produziert worden, Aufführungen gemacht worden, Einnahmen dadurch gewonnen. Was uns interessiert natürlich ist, dass auch die Filmtricktechnik eigentlich schon ab 1902 angefangen hat mit Doppelbelichtungen, dass man so auf einen Film zwei verschiedene Aufnahmen zusammenkopiert hat, um dann irgendwie ein Gespenst auf einem irgendwo erscheinen zu lassen, durchsichtiges oder so. Dass Animationsfilme, also Zeichentricksfilme, Trickfilme, sind auch seit 1907 üblich. Das heißt, das ist alles eine sehr gut abgelagerte Kunstform und Technik. Und das 35mm Filmformat, das wir heute haben, das geht auch auf das Jahr 1909 zurück. Also da gibt es so Behauptungen, dass einer dieser Filmpioniere, der Eastman, die Firma Eastman ist dann in Kodak später aufgegangen, dass der eben einen Tisch hatte, auf dem zunächst mal das Material ausgegossen wurde, dass es eine dünne Schicht gibt und das wurde dann getrocknet und in Scheiben geschnitten, in Streifen geschnitten und einfach durch die Zahl der Streifen, die Größe dieses Tisches, haben sich eben diese 35 mm ergeben und das wäre angeblich der Ursprung dieses Standards. Wie auch immer, der 35 mm Standard ist bis zum Ende der analogen Technik dann geblieben. Jetzt muss man sich natürlich diese Vorführung ein bisschen anders vorstellen, als das heute im Kino ist. Eigentlich schöner. Ab und zu mal, wenn man ins Filmmuseum, im Stadtmuseum geht, gibt es Vorführungen dieser Art noch. Der Gerhard Gruber zum Beispiel hier, das ist auch ein zeitgenössischer Künstler, der das heutzutage wieder macht. Stummfilm war das natürlich, Ton gab es nicht dazu. Schwarz-Weiß, Stummfilm. Und um das Erlebnis abzurunden, gab es Musikbegleitung am Klavier in der Regel. Und die Pianisten, die Stummfilm begleiten, das ist durchaus eine eigene Kunstform. Also wie gesagt, in dem Gerhard Gruber kann man das heutzutage wunderbar noch studieren, weil der das weiter betreibt, wo eben der Pianist sozusagen zu den Szenen, die da laufen, eben die entsprechende Untermalung liefert und durchaus eben rhythmisch mit den Ereignissen mitgeht, dramatische Steigerungen durch in die Musik übernimmt und so weiter. Das heißt, es ist jemand, der direkt sozusagen die Musik in die musikalische Improvisation auf den Film abstimmt. Er hat es ein bisschen leichter mit dem Improvisieren, weil er weiß, was kommt, aber immerhin. Also das war eine sehr schöne Sache. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, sowas live zu erleben, ist es sicher interessant. Was auch gab, ist natürlich einen Live-Kommentator, der was dazu sagt. Ansonsten war der Ton meistens ersetzt durch Schrifttafeln, die zwischendurch eingeblendet werden. Der Tonfilm ist natürlich spannend, auch relativ alt eigentlich, dass man Ton aufzeichnen kann natürlich. Das ist 1887, hat der Emil Berliner das Grammophon entwickelt und Edison war natürlich auch wieder jemand, der dort stark mitgearbeitet hat. Und man hat tatsächlich 1927 auch schon den Film Schwarz-Weiß-Film damals natürlich, mit Ton zusammengeführt. Und zwar mit Nadeltontechnik. Das heißt, es war im Prinzip halt einfach ein Schwarz-Weiß-Film, der mit so einem Cinematographen abgespielt wird. Und daneben ein Grammophon, das halt mit der Nadel als in der Schellackplatte den Ton wiedergegeben hat. Ja, dieses Nadelton heißt ja, dass sie wirklich bloß die Auslenkungen, die in die Platte eingekratzt sind, quasi, dass sie die über Mechanik so stark verstärken, dass eine Membran in Schwingen gebracht wird und die dann noch über diese berühmten Trichter eben auch akustisch weiter verstärkt wird. Da ist also nichts Elektrisches dabei. Das ist natürlich sehr problematisch, weil der Ton und der Film schwer synchron zu halten sind, insbesondere wo man natürlich da keine guten Motoren hatte. Insofern hat sich das so ein bisschen in Grenzen gehalten, dass das funktioniert. Aber immerhin, es gab einen Film, das erste Tonfilm gibt, deswegen der Jazz Singer mit Al Jolson. Da kann man eine Menge im Netz dazu nachlesen, ganz interessante Geschichte. Auch weil das ein Schwarzer war, der als erster da aufgetreten ist im Tonfilm und so weiter. Wenn man jetzt Lichtton liest, dann ist das zunächst mal ein bisschen ein Widerspruch in sich, ne? Ton oder Licht, das eigentlich das eine ist das Bild, das andere ist der Ton. Die Grundidee ist aber, dass ich eben das Synchronisationsproblem irgendwie dadurch in den Griff kriegen will, dass ich den Ton eben in eine Bildinformation verwandle und den sozusagen mit dem Bild auf das Zelluloid quetschen kann. Das heißt, man hat eine Tonspur, die durch Schwärzung sozusagen oder durch Schwarz-Weiß-Unterschiede auf dem Film den Ton wiedergibt. Das ist auch in Deutschland im Prinzip entwickelt worden, Triagon, und das Patent ist dann in die USA verkauft worden. Und seit 1930 in etwa ist es so, dass die Filme eigentlich durchgehend Tonfilme sind, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Es gibt auch heute immer noch manchmal Stummfilme, die produziert werden. Was aber einen großen Effekt natürlich auf die gesamte Filmindustrie hat, weil in dem Moment natürlich die englische Sprache irgendwie anfängt zu dominieren oder es überhaupt sprachabhängig ist und in Hollywood eben diese englischsprachigen Filme produziert wurden und damit so diese ganze Maschinerie losgetreten wurde, dass eben manche Länder dann sich daran gewöhnt haben, Originalsprachen, Filme zu sehen mit Untertiteln. Andere Länder wie Deutschland, es gibt gar nicht viele auf der Welt, haben, die das so eingebürgert haben, angefangen mit Synchronisation von Originaltiteln, was eine ganze Menge Effekt, einfach so kulturellen Effekt hat. Also bis dahin, dass in den Ländern, wo nicht synchronisiert wird, die Leute durchschnittlich besser Englisch können, sowas alles. Beim Ton zu bleiben, Mehrkanalton gibt es auch schon lang. Fantasia, und zwar die erste Version von Fantasia wohlgemerkt, 1940, von Disney hatte Mehrkanalton und ich werde dann gleich noch ein bisschen was über modernere Mehrkanaltonsysteme sagen. Ja, das ist jetzt eine Entwicklungslinie, dass der Schwarz-Weiß-Film mit Ton versehen wird. Die zweite Sache ist natürlich, dass es kein Schwarz-Weiß-Film ist, sondern dass es ein Farbfilm ist. Das ist auch historisch ganz interessant. Am Anfang hat man diese Schwarz-Weiß-Filme bunt gemacht mit unglaublich viel Arbeit. Pathé-Color 1905, die haben Schwarz-Weiß-Filme 1905, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in mühevoller Handarbeit nachkoloriert, nachgemalt einfach. Weiße Flächen, also bewusst bei der Belichtung dafür gesagt, dass die Dinge weiß sind, die man dann irgendwie schön bunt haben will. Und das ist also ein ziemlich ausgefeilter Film aus dieser Technik, die letzten Tage von Pompeji von 1926, was, finde ich, auch wieder einen ganz schönen Effekt eigentlich gibt. Das ist auch eine eigene Kunstform in einem gewissen Sinn. Aber es ist tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Film, der eben nachgemalt wurde. Dann hat man natürlich angefangen, immer mehr das zu wirklicher Farbaufnahme zu entwickeln. Das war am Anfang ganz schön kompliziert. Man hatte zunächst zwei Farbtechnik, die man dann mit separate Streifen, die separat aufgenommen wurden, mit Filtern vor der Optik und dann auf einem Streifen zusammenkopiert. Das ist Cinecolor, hat das geheißen, ab 1922. Dann das Gleiche mit drei Farben, was die Farbwiedergabe deutlich verbessert. Also das dort oben ist, denke ich, eine Technicolor-Aufnahme schon. Sind drei Filme einfach übereinander gedruckt worden, sozusagen auf dem Filmmaterial, was extrem aufwendig war und sehr teuer. Und der wirkliche Durchbruch in Farbfotografie und Film war die sogenannte chromogene Entwicklung, die 1912 auf eine Erfindung von Fischer 1912 zurückgeht und gleichzeitig in den USA Kodachrom und Deutschland von Agfa Color, also von Agfa mit dem Agfa Color Verfahren patentiert worden ist, wo man wirklich im gleichen Entwicklungsprozess, mit dem man sonst bloß, und mit dem ähnlichen Entwicklungsprozess, mit dem man sonst bloß Schwarz-Weiß Farbunterschiede oder Schwarz-Weiß-Helligkeitsunterschiede erzeugen kann, eben verschiedene Farbpartikel in dem Substrat tatsächlich ausentwickeln kann. Das heißt, ich habe verschiedene Elemente, chemische Elemente da drin, chemische Substanzen da drin, die auf die verschiedenen Spektralbereiche empfindlich sind und kann die durch Entwickeln eben sichtbar machen und dadurch mit dem gleichen oder komplexeren, aber ähnlich gelagerten Entwicklungsprozess einfach so vorgehen wie bei Schwarz-Weiß. Diese Patente von Aquacolor sind übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie freigegeben worden, glaube ich auch durch Zwangsmaßnahmen der USA und dann in Eastman Color und Fuji und so wieder aufgetaucht. Becky Sharp 1935 gilt so als der erste richtige Farbfilm, der produziert worden ist. Wenn man jetzt an die Formate schaut, dann habe ich schon gesagt, es geht also auf diesen berühmten Tisch angeblich zurück. Das 35mm Format, eigentlich waren das nicht 35mm breite Streifen, sondern 70mm breite Streifen, von denen 35 die Hälfte ist. Das 70mm Format, das gibt es auch irgendwie noch, also das taucht schon noch an manchen Stellen auf, insbesondere in Spezialkinos, also das IMAX ist 70mm Film. Da gibt es einen anderen Aufnahmefilm dazu, der 65mm ist, wo dann ist sozusagen das Rohformat dazwischen verwendet wird, ist nicht so wichtig. Die Halbierung davon ist das Standardformat 35 eben. Und weitere Filmbreiten sind durch weitere Halbierungen einfach entstanden. Das heißt, nochmal ungefähr die Hälfte, ein bisschen so grob die Hälfte, stimmt nicht ganz genau, war 16mm und nochmal die Hälfte davon 8mm. Was so in der Filmgeschichte wichtig ist, weil 16mm ist ein kostengünstiges Format, also wenn man in der analogen Zeit an die Filmhochschule gegangen ist, die jetzt gerade in unsere Nachbarschaft zieht, dann hat man eben seine Produktionen, die man heutzutage in allermeisten Fällen natürlich digital macht, aber die hat man damals auf 16mm gedreht, weil das deutlich günstiger ist. Und da gibt es diesen Begriff der Blow-up-Kopie, wo man so einen 16mm Film auf 35mm hoch vergrößert einfach. Ja, und im Amateurbereich sind dann Kameras eben auch aufgetaucht. Da gibt es diese 8mm Filme, ganz bekannt eigentlich, wenn man so alte Familienfilme irgendwo aus dem Keller zieht, sind diese sogenannten Super 8 Filme. Das ist also ein 8mm Film. Hier ist auch nochmal angedeutet, dass die 16 und 8mm dann nur eine einseitige Perforation hatten, die 35 und 70 eine beidseitige Perforation. Ja, interessant ist natürlich, was für ein Bild da drauf geht. Also bei den 35mm Film hat man zunächst mal 25,4 mm Platz zwischen den Perforationsrändern. Und das bedeutet, dass man 24, also ein bisschen Abstand will man noch halten, dass man 24mm in der Breite, 18mm in der Höhe hat. Beim Fotokameras hat man auf dem gleichen Film, also die Kleinbildkameras haben exakt das gleiche Filmmaterial, wie man es bei den 35mm Profi-Filmkameras benutzt. Dort hat man das Bild einfach sozusagen hochkant gedreht und dann auch 24mm im entsprechenden Seitenverhältnis mal 36 draufgelegt. Also war das so liegend. Das Videobild muss natürlich quer liegen, das bewegt Bild, weil das fortgeschaltet werden muss für den Bewegungseindruck. Jetzt haben wir aber irgendwann den Tonfilm gehabt, da ist das Bild noch kleiner geworden. Das heißt, man hat ein bisschen Platz für die Tonspur gebraucht, also von 24 mal 18 ist es auf 22 mal 16 geschrumpft und ein Bildfeldabstand von 19 mm. Damit hat man also von einem 16 mm plus 3 mm Abstand, also Beginn zum nächsten Bildfeld und 3 mm wirklich dazwischen. Damit hat man 16 Bilder je amerikanischem Fuß. Und ein Bildseitenverhältnis ergibt sich daraus von 1,37 zu 1. Und das ist das, was zunächst mal das Hollywood-Format einfach ist, was sich einfach aus diesen technischen Gegebenheiten ergibt, Academy-Format. Dann hat man natürlich an verschiedenen Stellen mit anderen Formaten gearbeitet. Insbesondere hatte man Formate, die eher in die Richtung gehen, dass sie auch im Fernsehen verwendet werden sollen. Da gibt es das sogenannte Full-Frame oder Super 35, wo man ein Bildverhältnis hat, das an 4 zu 3, an Standardfernsehen hinkommt und damit ein bisschen ein anderes Bildfeldformat erreicht. Und sehr bald hat man angefangen, auch darüber nachzudenken, dass man die Immersion im Kino erhöhen will. Gerade eben auch als das Fernsehen so langsam aufkam, haben die Kinos natürlich wie heute auch das Problem, dass sie was anders bieten müssen, was man im Fernsehen nicht hat. insbesondere eben ein sehr breites Bild, in dem man sich so wirklich verliert, einen Landschaftseindruck hat. Und die erste Technik, die es dazu gab, war CinemaScope, wo man das Bild sozusagen horizontal staucht. Das muss man sich also so vorstellen, dass es auf dem Film sozusagen ein gestauchtes, auf der Kopie selber ein gestauchtes Bild ist, das dann durch Optik, durch optische Maßnahmen in die Breite gezogen wird. Was natürlich heißt, dass man sozusagen in der horizontalen Richtung Qualitätsverlust hat im Vergleich zur vertikalen. Das war bei Filmmaterial nicht ganz so schlimm. Damit erreicht man ein Bildseitenverhältnis von 2,35 zu 1, also sehr breites Bild. Und moderne Breitbildverfahren machen das aber anders. Die stauchen nicht mehr, sondern die verzichten sozusagen einfach auf die Fläche, machen die schwarz, Maskierung. Da gibt es aber auch wieder zwei verschiedene Seitenverhältnisse. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber das sind die bekanntesten in Europa und in den USA. Also das klassische Breitbildverfahren, amerikanische 1,85 zu 1, ist das Spielberg-Format. Mit diesem, oder heißt Spielberg-Format. Mit diesem Durcheinander hat man natürlich jetzt auch beliebig viele Möglichkeiten beim Aufbereiten von Filmmaterial, irgendwelche Effekte zu erzeugen, dass dann das Abspielgerät halt gerade wieder nicht das richtige Format hat. Das kennt irgendwie jeder, der einen Breitbandbildfernseher und DVDs und Blu-rays anschaut. Es wird eher komplizierter im Laufe der Zeit als einfacher. Ich habe die jetzt nochmal so in einem Bild mal zusammengefasst, weil das waren ja jetzt alles bloß Zahlen. Das hier ist das 4 zu 3 Full Frame, heißt das beim Film, also das Standard klassische Fernsehbild. Das hier ist das Academy-Format, das tatsächlich gar nicht so weit davon weg ist im Prinzip. Also das, was man zunächst mal auf dem Tonfilm untergebracht hat, klassisches Hollywood-Format. Das ist jetzt bloß zur Erinnerung das Kleinbild-Fotoformat, was also auch sehr ähnlich ist, 3 zu 2. Jetzt ist schon ein gewisser Sprung, das heißt ein Breitbild-Querformat sozusagen in Europa, das Breitbildformat des Fernsehers 16 zu 9 und das, das US-Breitbildformat. Das ist also eine ganze Gruppe, die sich auch wieder um Kleinigkeiten unterscheidet. Und dann nochmal ein ganz großer Sprung, wenn Sie das CinemaScope anschauen, das ist wirklich deutlich nochmal in die Breite gezerrt. Also man sieht immer so mehrere Gruppen, die so eigentlich plötzlich eine Kleinigkeit unterscheiden, irgendwie drei davon und ein paar ganz große Schritte. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass das Bildfeld nicht genau passt für das, was auf dem Film drauf ist. Also zum Beispiel, habe ich gerade erzählt, DVD-Wiedergabe über TV-Monitor. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten und eine dritte, die nur manchmal geht. Also die eine Möglichkeit ist, nennt sich Letterbox, die zweite nennt sich Pan and Scan. Letterbox oder auch Maskierung heißt, dass sie das Bild voll anzeigen und was am Platz sozusagen übrig ist auf dem Anzeigegerät, einfach durch schwarze Streifen machen. Das wird erstaunlich gut akzeptiert, hat aber natürlich das Problem, dass man sein Anzeigegerät nur teilweise ausnutzt. Pan and Scan, heißt manchmal auch Zoom bei den Wiedergabegeräten, den Fernsehern, ist, dass man auf die Randstreifen verzichtet und einen Ausschnitt zeigt, wobei das ein Problem natürlich ist, dass dann Teile vom Bild weggeschnitten werden. Die Option 3, das Original, ist natürlich besonders schön, ist was, das sich vielleicht auch immer noch mehr durchsetzen wird, wenn die Aufzeichnungsmedien eben entsprechend hohe Kapazität haben, weil wir verschiedene Versionen des Films unter Umständen haben. Also zum Beispiel kann es sein, dass ein Film im Academy-Format zunächst mal vorliegt und dann für eine Kinoversion auf Breitbild beschnitten worden ist. Und dann macht es natürlich für die Fernsehwiedergabe viel mehr Sinn, den auf das 16 zu 9 anzupassen oder, und nicht wirklich das Breitbild zu haben. Das heißt, wir haben bei der Fernsehwiedergabe einen anderen Film eigentlich als der, der im Kino war. Vielleicht sogar auch mehr Bildinformationen drauf, als eben nicht, was oben und unten beschnitten würde für das breite Bild. Also können alle möglichen komischen Effekte passieren. Das hier ist ein ganz einfaches Beispiel, Letterbox versus Pan and Scan, wo man sagt, da ist eigentlich kein Nachteil von dem Pan and Scan zu erkennen. Das ist eigentlich bloß ein schöneres, großes Bild, was aber daran liegt, dass die Szene eben so schön zentriert ist. Das ist ein anderes Beispiel aus Star Trek. Das ist CinemaScope, also ein Star Trek Kinofilm in CinemaScope-Format. Und ein klassisches Standardauflösungsfernseher, Standard-Seitenverhältnis-Fernseher, 4 zu 3. Wenn Sie hier Hier können Sie es eigentlich gar nicht richtig machen. Ja, wenn Sie Letterbox machen, dann haben Sie hier fast die Hälfte von Ihrem Bildschirm verschwendet, die schwarz ist. Sieht man also die Sachen sehr klein sozusagen. Wenn Sie aber Pen and Scan machen, dann verlieren Sie so viel Information, dass in dem Fall wirklich die Szene fast nicht mehr verständlich ist, weil den Picard und den Worf, den sehen Sie noch, aber der Commander Data ist einfach verschwunden, ne? Ist futsch. Also es ist nicht ganz so simpel, das Ganze. Ein Problem, mit dem er sich da irgendwie rumschlagen muss. Ja, wollen wir in die Technik. Also das ist eine schöne, klassische Filmkamera von einem Hersteller, der hier gleich um die Ecke sein Hauptquartier hat, Arnold und Richter, die Gott sei Dank auf dem Weltmarkt immer noch ziemlich massiv mitmischen. Passen Sie mal auf, wenn Sie sehen, einen großen Hollywood-Film sehen, auf welchen Kameras das aufgenommen ist, sind immer noch ganz häufig Arri-Kameras. Ja, was ist denn der Unterschied? Eigentlich ist der Unterschied nicht so groß. Also wir haben ein Objektiv natürlich, wir fokussieren meistens manuell. Es gibt auch Autofokus-Systeme, die aber im Filmbereich wesentlich problematischer sind, weil man das natürlich nicht will, dass während der Aufnahme irgendwie nachfokussiert wird. Wer mal mit einer Spiegelreflexkamera Videos aufgenommen hat, weiß genau, was ich damit meine, wenn so ein Autofokus-System, das für Standbilder gedacht ist, ist für Video relativ ungeeignet. Wir haben Zoom-Objektive sehr häufig, aber bei professionellen Kameras auch Wechseloptik natürlich. Ein Problem ist die natürlich der Verschluss. Also die Blende ist noch so, wie wir sie haben. Wenn wir die Blende zuziehen, dann haben wir eine höhere Schärfentiefe, Lichtempfindlichkeit, Farbtemperatur ist alles gleich. Aber wir haben beim Verschluss ein Problem. Der Filmtransport ist ja nun kontinuierlich und dementsprechend haben Sie sozusagen ja einen festen Rhythmus, in dem die Bilder auftauchen und Sie haben natürlich sowieso bloß eine bestimmte, einen bestimmten Spielraum, in dem Sie die Fotos, die Belichtungszeit halten können, sonst verändern Sie die Aufnahmezeit. Das machen Sie sowas wie Zeitlupe, wenn Sie zu lange Aufnahmen haben oder beschleunigen. Das heißt, wir können nicht einfach den klassischen Verschluss machen, den wir irgendwie Klappe auf, Klappe zu machen, sondern wir haben meistens einen sogenannten Umlaufverschluss und der hat einen komischen Namen, der heißt Umlaufblende. Also das ist ein bisschen irritierend, weil einerseits gibt es die Blende schon, wie bei der Kamera, die einfach mit der Fotokamera, die einfach die Öffnung verkleinert, andererseits gibt es eine Umlaufblende, die die Rolle von einem Verschluss spielt. Ich habe hier ein Schema-Bild von so einem Schaltwerk, das mir vielleicht jetzt nicht ganz genau erklären muss, aber in der klassischen analogen Filmkamera und letztlich auch im digitalen ist noch vieles davon erhalten, haben wir ein sehr präzises mechanisches Werk sozusagen, das heißt auch Schaltwerk, das mit sehr hoher Präzision ineinander greift, um wirklich mit gleichmäßigem Tempo die Aufnahmezeiten zu erreichen. Also da haben wir sowas wie eine Toleranz von 0,0037 mm, die da zulässig ist, weil wir das Ganze ja dann schließlich am Ende auf eine riesen Leinwand projizieren und da jeder kleine Fehler natürlich riesig vergrößert wird. Also ganz grob haben wir hier einen Motor, der das Ganze antreibt und wir haben verschiedene Dinge, die hier gleichzeitig passieren. Wir haben einerseits, was hier rot eingezeichnet ist, einen Sperrgreifer, das ist die Nummer 4, das ist vielleicht nicht ganz klar, dass der Pfeil, dass das 4 auf den roten Bereich zeigt, und mit der Nummer 5 den Transportgreifer. Das ist wie bei den alten Lumière-Systemen, dass der Transportgreifer, der gelbe, den Film weiterschiebt und der rote Arretierungsgreifer, sozusagen der Sperrgreifer, hält das Bild für einen Moment der Aufnahme fest. Und genau damit synchronisiert läuft diese Umlaufblende, die genau in dem Moment, wo der Transport passiert, also der Transportgreifer einhakt und der Sperrgreifer rausgeht, in dem Moment verdunkelt. In dem Moment, wo das Bild an einer neuen Position ist, wieder arretiert wird, macht die Blende wieder auf und das muss natürlich genau von der Mechanik her in dem Fall synchronisiert sein. Noch ein Trick ist, dass das Bild fällt ja sozusagen von da vorne ein und wird hier hinten auf den Film aufgenommen, dass auf dieser Spiegelumlaufblende, darum heißt die Spiegelumlaufblende, eine verspiegelte Oberfläche drauf ist, die den Sucher führt. Das heißt, das Bild wird in der Zeit, wo der Film verdunkelt ist, wird das in den Sucher geworfen. Das ist eine Spiegelreflexkamera in dem Sinne. Das Schöne ist natürlich, dass man die Bildwechselfrequenz bei dieser Mechanik im Prinzip einstellen kann, aber man hat bestimmte standardisierte, das heißt 24 Hertz ist das üblichste. Es gibt aber auch andere Bildwechselfrequenzen, also zum Beispiel die 29,97 oder die 30, was nur damit zusammenhängt, dass man es mit Netzfrequenzen des europäischen, amerikanischen Stromnetzes zu tun hat. Wenn Sie nämlich in einem Stromnetz sind, wo Sie mit 60 Hertz die Lampen flimmern, das merkt man zwar nicht ganz so, dass die flimmern, aber letztlich tun die das doch, weil das Wechselstrom ist, und Sie nehmen mit einer anderen Frequenz auf, dann haben Sie Überlagerungen dieser beiden Schwingungen, die dann durch ein deutlich sichtbares Flimmern in der Helligkeit von dieser Lampe oder vom Gesamtbild zu erkennen sind. Deswegen passt man das an die entsprechende Netzfrequenz der Beleuchtung an. Und wenn ich die Belichtungszeit einstellen will, dann kann man jetzt zunächst mal diese Formel da benutzen und kann sagen, wir haben einen bestimmten Hellsektor, das ist der Anteil von 360 Grad, der sozusagen durchlässig ist, und dann haben wir natürlich pro Sekunde eine bestimmte Anzahl von Bildern, durch die müssen wir teilen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen wir 180 Grad, also genau die Hälfte hell, die Hälfte dunkel haben in dieser Umlaufblende und eine Bildfrequenz von 24 Bildern pro Sekunde, dann kriegen wir ungefähr eine Belichtungszeit von einem 48. Sekunde. Und man sieht schon, dass das, wenn man von der Fotografie her die Werte kennt, dass das relativ langsam ist, sozusagen, also relativ lang offen ist und nicht gut geeignet ist, um schnelle Bewegungen einzufrieren. Dementsprechend muss man, wenn man schnelle Bewegungen hat, hier was machen, muss dafür sorgen, dass das kürzere Aufnahmen sind. Und was ist die einzige Größe, die ich verändern kann, ist natürlich dieses Alpha. Das heißt, ich kann diesen Hellsektor in guten Profikameras verändern und das hat dann quasi die Rolle der Verschlusszeiteinstellung. Also wie gesagt, das ist der Hauptgrund, dass man Bewegungsunschärfe damit vermeiden kann, mit einem gleichen Effekt, nämlich bei der Fotokamera. Und ein zweiter Grund ist, dass Sie, wenn Sie die gleiche Belichtungszeit haben wollen, aber die Bildwechselfrequenz verändern, dann sieht man an dieser Formel auch, dass man dann eben wohl das Alpha anpassen muss. Das heißt, wenn man solche Interferenzen, solche Schwebungen mit der anderen Netzfrequenz ausgleichen will, dadurch, dass man die richtige Bildwechselfrequenz hat, dann kann man deswegen das auch über den Hellsektor regeln. Deshalb braucht man eigentlich gar nicht unbedingt diese Folie, die war vorher schon im Prinzip erklärt oder ich habe es mündlich erklärt. Diese Filmkameras, so wie ich es gerade erläutert habe, sind Spiegelreflexkameras. Bei denen ist die Umlaufblende verspiegelt und während der Verdunklungsphase geht das Licht auf den Sucher. Das heißt, ich habe fortlaufenden Sucherbild. Das ist ganz anders als bei der Fotospiegelreflexkamera, wo man ja normalerweise während der Aufnahme nichts sieht, einfach weil der Spiegel wegklappt. Dort klappt der Spiegel sozusagen so schnell weg und kommt wieder her, dass eben auch der Sucher mit 24 Bildern pro Sekunde versorgt wird. Das heißt, man hat ein fortlaufendes Bild. Ja, jetzt ist interessant, wie es bei der Projektion läuft. Ich habe jetzt immer von 24 Bildern pro Sekunde geredet. Das ist auch das, wie aufgenommen wird. Wenn Sie jetzt bei der Projektion auch mit 24 Bildern pro Sekunde arbeiten, dann haben Sie zwar die Bewegungsillusion, aber es ist so, dass die gesamte Leinwand zu flimmern scheint, sozusagen der Helligkeit, weil man in diesem großen Maßstab diese doch relativ niedrigen Frequenz stattfindenden Helligkeitsänderungen mitkriegt. Deswegen ist für die Projektion 48 Bilder pro Sekunde angemessen. Ich erinnere, beim Fernsehen hat man ja auch die Geschichte, dass man mit 2,5 Bildern dann auf 50 Bilder pro Sekunde kommt. Tatsächlich macht man das dadurch, dass man das Bild zweimal zeigt. Das heißt, das gleiche Bild wird zweimal hintereinander angezeigt. Damit haben Sie sozusagen eine Hell-Dunkel-Frequenz von 48 Hertz, obwohl in Wirklichkeit die Bildwechselfrequenz 24 Hertz ist. Und das können Sie mir jetzt glauben oder nicht. Sie können mal in irgendein Kino gehen und den Vorführer fragen, wenn Sie also ein klassisches Kino hier in analogen Verfahren einen Film anschauen, dann sehen Sie tatsächlich jedes Bild sozusagen doppelt und es wird dazwischen bloß einmal abgeblendet, um die Illusion zu erreichen, dass die Bewegung da ist und das Flimmern zu vermeiden. Das kann man technisch einfach dadurch machen, dass die Umlaufblende eben entweder schneller läuft oder anders geformt ist als bei der Aufnahme mit zwei gegenüberliegenden Hellsektoren. Könnte man sich bei der Aufnahme vorstellen, dass 180 Grad sozusagen 180 Grad die Hellsektoren sind. Bei der Wiedergabe hat man eben 90 Grad gegenüberliegend und bei 90 Grad Hellsektoren, dann passiert genau der gleiche Effekt. Filmton ist auch ein Kapitel für sich. Ton kann ja verschiedene Zuordnungen zu dem Filmbild haben. Normalerweise ist es so, dass der Film separiert verarbeitet wird und dann abgemischt und dann auf eigentlich erst auf, das, auf den endgültig ausgelieferten Film sozusagen aufkopiert. Deswegen ist es so, dass man normalerweise bei der Aufnahme den Ton separat behandelt. Sehr viel von dem Ton, Film, Musik und so weiter kommt ja sowieso komplett woanders her, die wird später aufgenommen. Und auch wenn Sie Live-Ton haben, also irgendwelche Dialoge oder sowas, ist es auch so, dass man das in der Regel separat aufzeichnet. Also die SEPMAG-Verfahren heißt das, separate und magnetisch aufzeichnet. In dem Moment, wo Sie das auf einem separaten Band, Tonband zum Beispiel, aufzeichnen, brauchen Sie natürlich Synchronisationssignale. Bei der Filmwiedergabe ist es so, dass da ja nicht nachher jemand das nochmal irgendwie zusammenmischt oder was, das ist ja schon zusammengemischt. Das heißt, es geht darum, dass es wirklich genau synchron wiedergegeben wird. Dementsprechend versucht man, die gemeinsam anzulegen. Man hat eine Magnetspur auf dem Film, das wäre Common Magnetic, oder Common Optic, also eine optische Tonspur, die auf dem Film ist. Und wenn wir schon bei Synchronisation sind, diese berühmte Klappe, die man ja immer wieder sieht und kennt, die es auch immer heute noch gibt, die hat schon ihren guten Sinn. Also erstens mal sieht man da drauf, was das für eine Aufnahme ist, kann man schon draufschreiben und die Szene, Szenennummer, wie viel der Take und so. Aber vor allem ist es so, dass wenn diese Klappe, die eben da dran ist, die Klappe zuschlägt, dass sie dort eine Synchronisation zwischen Bild und Ton erreichen, weil sie haben das Zuschlagen, was ein ganz eindeutiges Geräusch ist, und sie haben genau den Moment, wo die zwei Teile sozusagen im Bild aufeinander sind, damit können sie die Bild- und Toninformation genau miteinander synchronisieren. Das ist also der Hauptursprung, wo das herkommt. Wenn die Startklappe nicht geht, weil ein Tier ist, das man erschreckt, wenn man mit der Startklappe macht, dann macht man die Klappe am Schluss. Irgendwo in der Szene muss sie ja sein, dreht man sie meistens dann auch um. Für die Synchronisation, wenn es das tatsächlich braucht, dass man nun zum Beispiel einen separat aufgenommenen Magnetton mit dem Film synchronisiert, braucht man irgendwelche Zeitcodes. Da gibt es auch einen Standard, das ist ein SMPTE-Standard zum Beispiel. Das ist die Society of Moving Pictures and Television Engineers, glaube ich, wo man probiert, 80 Bit sozusagen für eine Nummer unterbringen kann, die im Prinzip so definiert ist, die Details brauchen wir uns gar nicht anschauen, wie das ist, sondern wir können das so ein bisschen hier sehen, dass einerseits diese Zahlen untergebracht werden, dass andererseits ein Signal entsteht, das in dem Frequenzbereich ist, den man für Ton hat. Das heißt, dass man so übertragen kann wie Ton. Das sind dann zwar bloß irgendwelche komischen Quietscher, die man da hört, aber sozusagen ist, man kann es so aufzeichnen und übertragen, weitergeben wie Ton und hat damit die Möglichkeit, später dann eben irgendwelchen separat aufgenommenen Ton genau mit diesen Bildern zu synchronisieren. Da steht also eine Bildnummer und ein Zeitzähler im Wesentlichen drin und auch Möglichkeiten, die man noch belegen kann, zum Beispiel mit einer Szenennummer. Also was es da alles gibt bei Magnetton, das ist natürlich relativ komplex. Also man hat lange damit experimentiert, verschiedene Kanäle sozusagen aufzuzeichnen. Da hat man natürlich wieder das Problem, dass man viel Platz braucht und dass man das synchronisiert oder separat halten muss, dass man es synchronisieren muss. Eine Zeit lang hat man auch mit einem separaten Tonfilm gearbeitet, der genauso perforiert ist wie der eigentliche Film, mit so einem Perforband, wo man die Tonspuren auf einem Material hat, das genauso vortransportiert wird wie der Film. Wenn Sie bei dem IMAX nachschauen, die haben tatsächlich 6 Tonspuren am Rand des Bildes für die ganz vielen Kanäle. Was verbreiteter ist eigentlich, ist der analoge Lichtton, was ganz lang der Standard war. Das heißt, Sie haben hier im Bildformat und daneben haben Sie eine Spur mit so einem Zackensignal quasi, das Amplituden moduliert, das Audiosignal enthält. Intensitätsschrift heißt das auf gut Deutsch und Filmsprache. Signalintensität durch diese Zacken realisiert. Das hat man ursprünglich, gab es da auch mechanische Geräte, mit denen man so eine Zackenblende über einen Lichtspalt geführt hat. Heutzutage kann man das mit Laser natürlich aufzeichnen. Aber wenn Sie Stereoton haben, dann brauchen Sie 2 solche Lichtspuren. Vorteil ist völlig klar, man kann den Film einfach als optisches Medium kopieren und kriegt dann natürlich die Kopie vom Ton automatisch mit und es ist super synchronisiert. Das ist also für die Auslieferung in die Kinos genau das ideale Medium, wenn man das analog ausliefern will. Schwieriger wird das Ganze, wenn man jetzt Raumklang haben will. Wenn Sie ein modernes Kino schauen, sind da ganz furchtbar viele Lautsprecher rundum. Und jetzt hatten wir schon gesehen, also für Stereo brauchen wir ja schon zwei solche Spuren. Das heißt, es frisst alles irgendwie Platz auf dem Film weg, die dann vom Bildformat weggehen. Eine Möglichkeit, sich da zunächst mal rauszuwinden, ist Dolby Stereo, bei dem Sie eigentlich nur zwei Lichttonspuren haben, wie bei Stereo, aber noch zwei weitere Kanäle, nämlich den Surround-Kanal und den Center-Kanal, mit drauf kodieren, indem Sie das in das Stereo-Signal sozusagen reinmischen. Da wird man zuerst die Surround- und Center-Signale ein bisschen komprimieren, dass die geringere Ausschläge haben in der Dynamik. Und das Center-Signal ist dann die Summe vom Links- und Rechtskanal und das Surround-Signal ist mit einer Phasenverschiebung 90 Grad links, 90 Grad rechts aufgeprägt auf die beiden Kanäle. Das heißt, ich kann das durch die Differenzbildung der beiden Kanäle, kann ich das Surround-Signal wieder gewinnen. Und wenn ich tatsächlich den gleichen Ton eben plus Mono wiedergebe zum Beispiel, dann oder die beiden Stereokanäle ohne ein Surround-Signal rauszuholen, dann verschwindet das Surround-Signal wieder, weil die beiden genau so gegenläufig abgelegt sind, dass sie sich durch Interferenz eben auslöschen, die Surround-Information nicht mehr hörbar ist in dem Signal. Also relativ raffiniert und bloß dafür da, dass man eben mit zwei Kanälen auskommt, aber eben noch einen Rückkanal sozusagen, einen Kanal, der von hinten zu kommen scheint und einen Kanal, der genau aus der Leinwand rauskommt, noch dazu hat. Noch ein bisschen weitergetrieben, Dolby Digital oder SRD, das sind Kinder, ja auch aus den Kinos wahrscheinlich, Dolby Digital. Da hat man nun gesucht quasi, wo kann ich denn auf einem Film, den ich sowieso im Standardformat an die Kinos ausliefere, wo kann ich denn da jetzt noch was unterbringen? Und da hat man gefunden, zwischen den Perforationslöchern gibt es ja nur Platz. Das heißt, da kann ich Pünktchen reinmachen und das sind wir jetzt schon in einem digitalen Verfahren. Dort wird hochkomprimiert, ähnlich zu MP3, wird dort Sound untergebracht, 76 mal 76 Punkte, das sind 545 Kilobit pro Sekunde und von MP3 weiß man, dass man da einiges unterbringt drin. Und damit kann man sechs Kanäle unterbringen, also links, rechts, Mitte und zwei getrennte Surround-Kanäle von hinten und noch einen Kanal nur für die Bässe, den Subwoofer. Ist noch weiter aufgebohrt worden zu Dolby Digital EX, da haben wir schon sieben Tonkanäle. Ja, und so weiter. Ich will sie nicht alle im Detail angeben, aber diese ganzen Abkürzungen, die sie so immer treffen, die übersetzen sich in verschiedene Tricks, wie man den Ton unterbringt. Also zum Beispiel DTS, das Digital Theatre Sound, das bei Jurassic Park erst einmal eingesetzt wurde. Dort ist es ein ganz anderes Verfahren. Dort haben sie auf dem Film nur eine Steuerspur, die noch zusätzlich zu den analogen Lichttonspuren da ist. Das ist immer die Bedingung. Die analogen Lichttonspuren müssen sie immer unterbringen, weil es immer Kinos gibt, an die Kopien gehen, die eben keins von den modernen Verfahren haben, sondern bloß das guten alten analogen Lichtton. Da bringt man nur diese schmale Steuerspur unter und der Rest ist separat auf einer CD einfach. Da werden vom CD-Player die Musik ausgespielt, ein spezieller CD-Player, der natürlich entsprechend viele Kanäle unterstützt. SDDS ist ein anderes Verfahren, alternatives Verfahren, bei dem der Lichtton nochmal an einer anderen Stelle untergebracht wird, wo man die zusätzlichen Kanäle findet, nämlich außerhalb der Perforation. Last Action Hero war der erste, der das gemacht hat. Also man sieht schon, die Kinobetreiber haben es gar nicht einfach, weil da eben je nachdem und auch die Hersteller von Projektionssystemen, weil da ganz viele verschiedene Standards unterstützt werden müssen. Eins wollte ich noch loswerden, das THX ist jetzt eine von diesen Abkürzungen, die tatsächlich kein spezielles Verfahren ist, sondern es stammt von den Tomlinson-Holman Experiments, das waren Toningenieure bei Lucasfilm. Dort geht es ausschließlich darum, einen Qualitätsstandard quasi für den Vorführraum zu setzen. Das heißt, es sind bestimmte Vorführräume in Hollywood, in denen sozusagen der Film als Referenz abgespielt wird und deren elektroakustische Parameter werden für eine Wiedergabesituation in einem Kino aufgezeichnet und abgeglichen. Das heißt, das Kino muss so akustisch so ausgestattet sein, dass es zu diesem Referenzraum den möglichst äquivalenten akustischen Eindruck gibt. Und das ist also ein Qualitätssiegel fürs Kino eigentlich und nicht irgendwie eine spezielle Technik. Ja, zur Zusammenfassung nochmal von diesem Ton, was man da so alles haben kann, gibt es wahrscheinlich ganz selten auf einem Film wirklich. Der analoge Lichtton, also da rechts sind natürlich die Bilder, die habe ich jetzt gar nicht mehr hier, dann so eine DTS-Steuerspur für die separaten CDs, hier Dolby Digital zwischen der Perforation und dort außen am Rand noch der zusätzliche digitale Lichtton für SDDS. Also deswegen so ein Moiré-Muster oder so ein Punktmuster hat, weil das eben digitale Information ist. Ja, jetzt wollen wir sowas auch aufnehmen und natürlich digital. Das ist eine Geschichte, die sich, wenn wir jetzt in die allerjüngste Vergangenheit eigentlich eintreten, das ist noch gar nicht so lang her, dass man im Kino angefangen hat, digital zu arbeiten. Und tatsächlich ist es auch so, dass, wenn Sie jetzt irgendwo mal schauen, was an Kinoaufnahmen gemacht wird, vieles ist noch, wird noch mit analogen Kameras aufgenommen. Aber ganz große Kassenschlager jetzt, also gerade momentan der Pirates of the Caribbean, der aktuelle Film, der gerade in den Kinos ist, zum Beispiel ist einer, der komplett auch von der Aufnahme schon mit Digitalkameras aufgenommen worden ist. Und zwar mit Kameras von der Firma Red, die da, ja genau, hier, da steht. Das kann man immer in den Abspannen und anderen Informationsquellen nachlesen. Es ist so ein Generationswechsel, der gerade stattfindet. Also wir brauchen einen digitalen Sensor entsprechend natürlich, der diese 35 mm Aufnahmeformat abdeckt. Und da sieht man schon, dass die natürlich sehr teuer sein müssen. Wir haben es bei den Fotokameras schon studiert, dass die Vollformatkameras, die wirklich 35 mm Sensoren haben, dass die sind natürlich sehr, sehr, sehr teuer. Dementsprechend reden wir da auch über wirklich zigtausende in der Regel von Dollars oder Euro, die diese Kameras kosten, von denen wir jetzt gerade reden. 1999 hat Sony mit der Cine Alta so ein HD-CAM-Produktionssystem geliefert. Da ist die Kamera hier dazu, die ist ja hier abgebildet. Das bedeutet, dass wir drei Sensoren haben mit jeweils 2,2 Megapixel. Damit können wir 1920 x 1080 Pixel, also das volle HD-Videoformat unterstützen. Und drei Sensoren, habe ich auch schon irgendwann mal erzählt, um wirklich die pro Pixel die volle Farbauflösung zu haben. Das heißt, sie haben eine Trennung in die drei Farbkanäle und jeweils einen Sensor. Die Sony hat daran auch weitergearbeitet, also jetzt so vor ja, irgendwie ein, zwei Jahren rausgekommen, aus der Sinne alter Linie ist die F23 dort unten aktuell. Die nimmt immerhin unkomprimiert 1920x1080 Pixel auf. Das heißt, es ist eine Realität, dass man wirklich in sehr hoher Qualität, wie ich sie vorher auch die Signale alle erwähnt habe, die man zum Beispiel D5 als Aufnahmestandard hat, dass man die tatsächlich in den Kameras auch produzieren kann. Was interessant ist, ist, dass dass dieser Marktwechsel jetzt wirklich die ganze Industrie so ein bisschen aufmischt. Also es gibt Hersteller, die ganz neu jetzt mit digitalen Kameras einsteigen und relativ erfolgreich sind. Insbesondere zum Beispiel Red, werde ich gleich auch noch zwei Bilder von den Kameras zeigen. Das ist ein neuer Hersteller, der jetzt speziell mit Digitalkameras viel Furore macht und jetzt im Prinzip die sozusagen auch auf ein Erfolgspferd gesetzt hat, weil man kann seit 2007 in den Statistiken ablesen, dass die Mehrheit der neu verkauften Kinokameras tatsächlich schon digital ist. Andererseits werden Kinokameras natürlich sind immer schon teuer, werden lang eingesetzt. Das heißt, in der eingesetzten Kinokameras ist mit Sicherheit die Mehrheit immer noch analog. Und die neuen Digitalkameras sind eben wirklich sehr hoch und deswegen sind es auch nur geringe Stückzahlen. Dass das so in den letzten Jahren wirklich losgegangen ist, kann man ganz deutlich sehen. Slumdog Millionär hat einen Kamera-Oscar gekriegt und war der, glaube ich, der erste Film, der Kamera-Oscar hat, der wesentlichen digital aufgenommen ist. Und ja, jetzt Avatar hat fast alle Oscars gekriegt, die man so kriegen kann und ist komplett digital produziert. Über den könnte man nochmal ganz viel extra reden. Wenn wir jetzt ins Fernsehen, vom Fernsehen zum Kino gehen, dann haben wir natürlich jetzt wieder so ein Auflösungsproblem. Also das hier ist ein Schema, das versucht nochmal ins Verhältnis zu setzen, was denn die verschiedenen Formate bedeuten, die es da gibt. Also HDTV kennen wir, 1920x1080 Pixel. Das ist das, was ein guter Fernseher kann. Und da gibt es auch noch die zwei Varianten, progressiv und interlaced. Und wir haben jetzt nur die progressiven Formate, also 720p, was dann was derzeit so der Standard ist, den man zum Beispiel im HD-Fernsehen überträgt. Da ist noch kein 1080p da. Das wird hier angedeutet, was die Größe sozusagen wäre, wenn man jetzt eine einheitliche Pixelgröße annimmt. 1080p ist das, was man zum Beispiel von der Blu-ray-Disc oder so kriegt. also was ein Full-HD-Fernseher anzeigen kann. Und jetzt gehen wir in das Kino, in den Kinobereich, die sind einfach noch größer. 2K sieht man, ist gar nicht so viel mehr als das 1080p. Dann haben wir 2048 Pixel horizontal, deswegen heißt es 2K, weil das 2000 sind. Und die vertikale Auflösung ist, nachdem man ja so viele verschiedene Seitenverhältnisse hat, natürlich immer wieder verschieden. Aber das, die Definition von dem sogenannten 2K ist 2000 Pixel horizontal. Und nach dem Schema geht es halt weiter. Es gibt ein 3K-Format, ein 4K-Format und das ist es momentan eigentlich auch. Also bei 4K ist es momentan das teuerste und beste, was man in den Kinos typischerweise findet. Aber es ist ein weiterer Standard definiert, der vermutlich dann eben irgendwann auch mal in die Masse geht. Der hat 28.000 Pixel horizontal. Das ist auch schon technisch im Prinzip realisierbar, aber entsprechend sehr teuer. Aber so bei 2K und 4K bewegt sich das, was man in den Kinos typischerweise trifft. Das sind jetzt Kameras, die ganz konkret jetzt auf dem Markt sind, also die seit 2007 sowas auf den Markt gekommen sind. Die Red One war die, die die Industrie ziemlich aufgemischt hat. Die hat eben 4025 mit 2540 Pixel, also mehr als 4K. Kann 60 Bilder pro Sekunde unkomprimiert aufnehmen, hat die klassischen, kann die klassischen Filmkameraoptiken, also 16mm und 35mm unterstützen. Wechselobjektive wie eine so einer analogen ARRI-Kamera auch. Und das ist momentan die Kamera auch, die am allermeisten für die Verkäufe digitaler Kameras wohl zuständig ist, die auch noch vergleichsweise erschwinglich ist. Die Epic hier, die ist, das Spitzenmodell von Red, das ist ein total interessantes System, weil das ein modulares System ist, wo man alle Teile in verschiedenen Konfigurationen zusammenbauen kann, bis hin zu einer Konfiguration, die eben 28K unterstützt und mit der ich digital IMAX-Filme in 3D aufnehmen kann. Das ist übrigens so eine 3D-Konfiguration, bei der sehen Sie, dass es zwei Objektive gibt und dass es zwei Sucher gibt, weil das und die im Augenabstand angeordnet sind, dass man eben wirklich eine 3D-Aufnahme machen kann. Das ist aber der Basispreis und da reden wir noch gar nicht von 3D. Die allereinfachste Konfiguration überhaupt ist $55.000, was ich da gelesen habe. Ich kenne mich da natürlich auch nicht genau aus, ich habe bloß mal recherchiert. Und unsere Nachbarn hier von ARRI, die schlafen natürlich auch nicht. Alexa ist das entsprechende System. Es gibt inzwischen auch ein digitales System, das so zwischen 2- und 3K Qualität liefern kann und sich wohl auch sehr gut auf dem Markt etabliert hat. Ich bringe diese Beispiele von Firmenprodukten, bloß um Ihnen wirklich klar zu machen, was da jetzt im Moment abläuft. Da ist eine riesige Revolution in der Technik der Filmindustrie am Laufen, die wie alles, was wir hier diskutieren, eben eigentlich im Grunde auf die Digitalisierung zurückzuführen ist und das ändert doch sehr, sehr viel. Also hier sehen Sie eine ARRI-Kamera mit Speicherkartenslots zum Beispiel, was ja schon erstaunlich ist. Ja, das war jetzt die Aufnahme. Jetzt wollen wir das Ganze aber ins Kino bringen. Weiß man ja auch, dass im Kino jetzt ab und zu Werbung gemacht wird, dass die schön digital projizieren. Die Postproduktion war ja schon lang digital. Filmkameras gibt es, haben wir ja gerade gesehen, seit vielleicht 2000 oder so. Die digitale Distribution und Projektion ist der nächste Schritt. Das ist insofern nicht ganz einfach. Erstens mal ist natürlich die Frage, wer fängt überhaupt mal an? Also gibt es denn muss man zuerst mal digitale Filme ausliefern und die Kinos dazu zwingen oder müssen die Kinos zuerst mal investieren in der Hoffnung, dass es dann genügend digitale Filme geben wird? Also das ist oft bei Technologie so, Sie haben das bei den HDTV-Empfangsgeräten auch so ein bisschen mitgekriegt, dass halt irgendwie da immer der eine auf den anderen wartet, der Sender auf den Empfänger. Dann ist es für die Kinos natürlich schrecklich, dass die Technik im Digitalbereich rasend schnell veraltet im Vergleich zu den analogen Geräten, die Jahrzehnte im Einsatz sein konnten. Dann ist hochauflösende, perfekte Kopien digital zu verteilen ein großes Sicherheitsproblem, weil diese Raubkopien sind natürlich, aus denen kann ich alles machen, in jeder Qualität, die ich haben will. Und es ist auch immer noch so eine neue Technologie, bei der man sich bei der Zuverlässigkeit natürlich so ein bisschen Sorgen macht. Insgesamt fragt man sich auch, wer jetzt sozusagen die Kosten tragen muss, weil die Verleihe, die haben Kostenvorteile, für die ist das Kopien erzeugen, ist viel einfacher geworden, früher waren das ja aufwendige chemische, optische Prozesse und die Kinos, die müssen investieren in so teure Projektoren, ganz neue, die sie andauernd austauschen müssen. Also das ist nicht ganz so einfach. Was passiert ist, dass es momentan neue Firmen gibt durch diese Digitalisierung, die als Intermediäre zwischen dem klassischen Verleih und dem Kinobetreiber sich etablieren und nur den digitalen Vertrieb regeln. die also zum Beispiel ein Playout-Center betreiben, die die entsprechenden Datenübertragungskapazitäten, Datennetzen anmieten, die die Kinotechnik selber kaufen und in irgendeinem Vermietungs- oder Leasingssystem an die Kinos geben und natürlich für den gesamten Abrechnung sorgen. Das heißt, es ist eine ganze Industriesparte sozusagen entstanden dadurch, dass man eben digital oder ist dabei zu entstehen, dass digital produziert wird. Dann, nur dann, wenn man den hat, macht es richtig guten Sinn eigentlich für den Kinobetreiber, einen Vertrag mit denen zu machen und dann digital auszuspielen. Und das ist, man merkt es ja auch, dass die großen Ketten zunächst mal angefangen haben mit digital, die sowas halt selber sozusagen im Haus machen konnten. Der Standard, der dort benutzt wird, ist DCI, Digital Cinema Initiative. Das sind die großen Filmfirmen dabei, also Universal, Disney und so weiter. Das ist ein Standard, der die komplette Vertriebs- und Produktionskette unterstützt und natürlich andere Standards mit berücksichtigt. Zum Beispiel für jemand, der in der digitalen Medien war, den JPEG 2000 Bildstandard, wird nicht mehr mit JPEG gearbeitet, einen Verschlüsselungsstandard auf dem neuesten Stand. Ich muss gar nicht auf die Standards eingehen. Die Grundidee ist im Prinzip, dass sie zwei verschiedene Masters haben für verschiedene Produktionssysteme, 2K und 4K, das sind die gängigen, die man hat, dass die Ausstrahlung verschlüsselt oder die Übertragung verschlüsselt passiert, das heißt, es wird alles nach AES 128 verschlüsselt, dass man es unterwegs sozusagen nicht abfangen kann oder auch wenn man die Kopie in die Finger kriegt, nichts mit anfangen kann, wenn man nicht den Schlüssel dazu hat. Übertragung ist in allermeisten Fällen, dass dort irgendwelche Datenträger verschickt werden, aber es kann natürlich auch über Satelliten zum Beispiel ausgestrahlt werden. Man kommt dann ins Kino und muss dort natürlich dekodiert, dekomprimiert werden und dann wirklich angezeigt werden. So schaut so ein Projektor aus, viel weniger spektakulär als die alten. Das ist, glaube ich, ein 4K-System. Ja, genau, das ist das Sony Sine Alta 4K-System. Bei dem natürlich eine Herausforderung ist, auch bei so einem digitalen Projektionssystem die Helligkeit wirklich einzuhalten. Das ist ja nun auch nicht ganz so einfach. Also hier in dem Hörsaal profitieren wir ja auch gerade davon, dass der Beamer brandneuer ist. Wenn man die in anderen Hörsälen alte Beamer hat, dann merken Sie, dass da die Kontrastunterschiede zum Beispiel, also dass der Kontrast deutlich schlechter ist. So ist es in den Kinos eben auch, dass die modernen Beamer erst die Helligkeit bringen und den Kontrast, den man tatsächlich braucht. Aber es sind im Prinzip die gleichen Technologien, die man in einem Beamer benutzt, also insbesondere das DLP, dieses Digital Mirroring Device, was im Prinzip Mikrospiegel sind, die pro Bildpunkt umgeschaltet werden. Siehe Kapitel 5, bitte ich zu vergessen, das ist aus einer alten Version übrig geblieben. Die werden dort genauso eingesetzt. Ja, also auch an der Stelle nicht so sehr ins Detail, aber ein bisschen Eindruck davon, was technisch der Stand der Dinge ist. Jetzt, wenn man jetzt ins Kino geht, gibt es natürlich noch was, was einen irgendwie überfällt, nämlich, dass man in vielen Kinos Brillen aufsetzen muss und oder soll und 3D-Kino sieht, was eigentlich ein einfaches Prinzip ist. Wir haben vorher schon eine 3D-Kamera gesehen, bei dem die beiden Bilder sozusagen im Augenabstand aufgenommen werden und die muss man jetzt natürlich auch separat an die beiden Augen bringen. Das ist eine uralte Idee. Die erste 3D-Kino-Vorführung in Schwarz-Weiß gab es angeblich schon 1922. Farb-3D-Filme mit zwei Filmstreifen seit den 50er Jahren. Mit einem großen Fortschritt Einfilmstreifentechnik in den 60er und 70er Jahren. Das heißt, eigentlich, solange es das Kino gibt, gab es immer wieder Versuche mit 3D. Es war immer mal wieder modisch und ist dann wieder aus der Mode gekommen. Das hier sind diese klassischen Brillen, die es auch so in den 60er Jahren gab, die also mit Farbfiltern gearbeitet haben. IMAX hat auch schon sehr lange mit 3D gearbeitet und es ist eigentlich erst seit 2003, dass das jetzt mal wieder Mode ist. Auch da ist so eine Frage, ob sich das halten wird oder ob das auch wieder so abklingen wird, wie es vorher eigentlich auch immer wieder war. Grundsätzlich gibt es da ganz verschiedene Systeme. Also das sogenannte Anaglyphe-System ist das klassische, das man also auch schon im Prinzip 1922 da bei der ersten Projektion hatte, mit verschiedenen Farbfiltern vor den Augen und zwei Bildern, die dann von diesen beiden, die überlagert ausgestrahlt werden. Man sieht also dann, wenn man es ohne Filmbrille anschaut, sieht man eben zwei Bilder mit verschiedenem Farbstich quasi, die ein bisschen zueinander versetzt sind. Und mit den Filtern sieht das eine Auge das eine Bild und unterdrückt das andere und umgekehrt. Hat aber eine relativ schlechte Farbwiedergabe natürlich mit diesen Farbfiltern. Was derzeit so der Standard eigentlich ist, was man am häufigsten trifft in den Kinos, ist das, zum Beispiel Real D. Das sind Polarisationsbrillen. Dort haben sie zwei Filter, die fast von außen gesehen einfach bloß wie Graufilter ausschauen, die aber Polarisationsfilter sind, die recht im rechten Winkel zueinander stehen. Also ja, so das Licht zunächst mal, haben wir auch irgendwann mal in digitalen Medien gehabt, dass Licht verschiedene Schwingungsebenen haben kann und polarisiertes Licht, also sozusagen die Wellen können sich in verschiedenen Ebenen, Schwingungsebenen ausbreiten, weil die ja so eine Schwingung haben. Polarisiertes Licht hält nur eine Schwingungsebene ein. Und wenn ich polarisiertes Licht habe, das in auf einen Polarisationsfilter trifft, das nur eine Schwingungsebene durchlässt, dann kann ich durch die Stellung von dem Filter eben genau dieses eine polarisierte Licht durchlassen oder komplett blockieren. Und so funktioniert es. Der eine Kanal wird mit einer Polarisationsebene, zum Beispiel vertikal, der andere mit einer anderen, zum Beispiel horizontal, ausgestrahlt. Und die beiden Filter filtern eben genau das Horizontale und das Vertikale raus. Das gibt viel bessere Farbwiedergabe, viel brillantere Bilder. Ein anderes System, das sind da meistens aufwendigere Brillen, sieht man sofort, dass die ein dickes Gehäuse haben, sind sogenannte Shutterbrillen, das ist auch im Fernsehbereich das verbreitetste oder eigentlich das einzige, was im Fernsehbereich geht momentan. Expand wäre da ein Hersteller dafür, der großen Marktanteil hat. Das sind Brillen, die abwechselnd sozusagen das linke und das rechte Auge aufmachen und es wird sozusagen Zeitmultiplex der beiden Kanäle gemacht. Das heißt, der Projektor zeigt zu dem Zeitpunkt das richtige Bild für das entsprechende Auge. Also dieses Expand-System zum Beispiel hat quasi LCD-Displays in den Brillen drin, die das verdunkeln und aufmachen zu dem Zeitpunkt, wo es eben sein soll. Ist teuer natürlich, die Brillen sind störanfällig, Elektronik drin und man muss insbesondere im Kinosaal dann eine Übertragung des Synchronsignals auf diese Brillen haben, per Funk oder Infrarot oder so. Ist also nicht ganz unkompliziert. Der neueste Schrei sind sogenannte Interferenzfilterbrillen. Dolby hat ein Dolby 3D-Verfahren entwickelt, bei dem im Prinzip die Rot-, Grün- und Blau-Farbsignale für die beiden Augen jeweils in verschiedenen Frequenzbereichen ausgestrahlt werden, die wir als Mensch überhaupt nicht unterscheiden können. Also ein bestimmter Farbton ist in einem leicht anderen, leicht verschobenen Wellenlänge dargestellt. Und diese Interferenzfilterbrillen, die suchen für die beiden Augen dann jeweils sozusagen genau diese entsprechenden Farbtöne raus und filtern die anderen weg. Damit hat man ein System, das sehr robust ist, das eine hochgradige Farb- oder sehr gute Farbwiedergabe hat, das keine Elektronik in der Brille hat und großer Vorteil, dass auf einer ganz normalen weißen Projektionswand auch funktioniert, wie man es hier hat, während die anderen Systeme alle auf verspiegelte, also im Prinzip silbern beschichtete Projektionswände angewiesen sind. Also wie man vielleicht auch aus dem Fotobereich kennt, bei Tageslicht, wenn man die maximale Helligkeit rausholen will, nimmt man eben verspiegelte Leinwände, also so silbergrund. Ja, auch da wieder die Frage, wie es weitergeht, keine Ahnung, es kann ein Modetrend sein, es kann verschwinden. Man sieht auch, dass da jede Menge Entwicklung am Laufen ist, für ganz verschiedene Systeme. Was ich damit bloß sagen will, diese Medientechnik, ich merke es ja selber, wenn ich die Vorlesung vorbereite, ist überhaupt nichts Langweiliges, weil von einem Jahr zum nächsten tatsächlich, ich mache das ja jetzt immerhin seit 2003 hier, sich immer wieder ganz dramatisch viel verändert. Das heißt für Sie natürlich auch, dass Sie jetzt nicht irgendwie nach Hause gehen können mit dieser Vorlesung und sagen, das weiß ich jetzt alles, sondern dass Sie schon in ein, zwei Jahren, wenn Sie sich für irgendwas entscheiden oder informieren wollen, dann auch wieder es eben selber entsprechend nachlesen müssen. Ja, danke schön für heute.